O'Clock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 269. Wir blicken zurück auf die wahrscheinlich verrückteste Wrestling-Woche seit gefühlten Ewigkeiten. AEW, SmackDown Live, Raw mit Season Premiere, so viel ist passiert. Und wir schauen uns einfach nochmal das an, was passiert ist und ziehen da unser
erstes... Olaf.
Ja, was?
Passend zu dieser Woche, also gerade hier mit AEW, NXT oder sowas, finde ich, dass mal jemand anders die Anmoderation machen sollte.
Okay, ich bin gespannt. Du bist es nicht?
Nee, ich bin es nicht, aber jemand anders. Hör doch einfach mal rein.
Okay.
This is NXT Champion, Leader of the Undisputed Era, Adam Cole, baby. And you're listening to Headlocked, the Wrestling Podcast.
Oh, ja. Warum auch nicht, ne? Der NXT-Champion Adam Cole, mal eben hier mit einem kleinen Gruß in die Runde. Warum auch nicht? Passt ja auch, wie du schon gesagt hast, hervorragend hier zum Thema. Schönen Gruß an der Stelle natürlich an den Chris, der uns das möglich gemacht hat hier mit dem Conference Call und an die Kollegen von 2K Games, die das auch möglich gemacht haben. Ja, in dem Sinne, es ist eine verrückte Wrestling-Woche gewesen. Wir haben unglaublich viel Wrestling jetzt schon gesehen. Wir nehmen den Podcast, diesen ersten Teil des Podcasts, am Freitagnachmittag auf, vor WWE Friday Night SmackDown. Die nehmen wir dann einen Tag später auf, damit das auch noch hier mit in die Ausgabe reinkommt. Deswegen wundert euch nachher nicht, dass es da einen etwas härteren Cut und auch einen etwas härteren Cut und vielleicht auch ein bisschen, eine etwas andere Tonqualität geben wird. Aber egal, machen wir doch erstmal hier die Vorstellung, wie auch immer. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Habt ihr schon gehört in der Leitung, das ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Hallo. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wenn wir diesen harten Cut machen, ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass wir beide podcasten, während wir wirklich zusammen in einem Raum sind. Nach über 200, fast 70 Folgen.
Wobei man ja vielleicht diesen Podcast-Marathon noch mit dazuzählen könnte, den wir da zuletzt mal bei der WXW gehabt haben. Da waren wir auch in einem
Raum. Stimmt. Und es war auch an einem WXW-Wochenende. Also die WXW vereint uns beide. Auch in Podcast-Form.
Ja, es ist ein bisschen verrückt, weil wir natürlich jetzt auch wirklich dann alles mitnehmen wollen, inklusive Friday Night SmackDown, weil das ist hier wirklich jetzt auch die Show, die extrem viel Reaktionen zieht, wo extrem die Augen drauf gerichtet sind. Und das wollen wir natürlich auch mit reinnehmen. Dummerweise fällt ja dieser Start wirklich auch auf das Wochenende vom WXW World Tag Team Festival, wo wir dann vor Ort sind. Und deswegen wundert euch nicht, wir besprechen jetzt quasi erstmal im ersten Teil den Wednesday Night War, also AEW gegen NXT, gehen da auf die Shows ein, besprechen die Ratings und die Entwicklung, die es da eben gegeben hat. Plus, wir schauen auch nochmal auf die Season Premiere von Raw. Ne, kurz und knapp mal ein bisschen zusammengefasst, das ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen länger her. Auch da ein paar Meinungen über die wichtigsten Storylines, die Neuerungen, die es da gegeben hat. Und dann machen wir eben einen kleinen Cut. Und anschließend melden Kai und ich uns dann aus dem, ich vermute mal, wir werden in irgendeinem Auto sitzen oder ja, in irgendeinem Raum in der Turbinenhalle in Oberhausen und werden das da eben dann mit den entsprechenden Mikrofonen aufnehmen. Das wird ganz lustig, also wundert euch nicht, wenn das diesmal ein bisschen eine andere Ausgabe wird. Und an der Stelle auch natürlich gleich nochmal der Hinweis, ne, wenn ihr hier unser chaotisches Podcasterleben und unsere Berichterstattung ein bisschen unterstützen wollt, schaut natürlich gerne auf unseren Supporter-Kanälen auf Patreon und auf Steady vorbei. Schmeißt uns da gerne was in den Hut. Im Gegenzug gibt's da inzwischen unfassbar viel. Also halt nicht nur die aktuellen Sachen, wie zum Beispiel die Special Review zu AEW Dynamite, wo wir dann wirklich nochmal eine Stunde lang drüber quatschen, sondern auch einfach Zugriff auf das Archiv. Und das ist inzwischen, ich habe keine Ahnung, ich glaube, es müssten mittlerweile wahrscheinlich an die 200 Podcasts sein, die man sich da einfach anhören kann. Also extrem viel. Freuen wir uns drüber, wenn ihr da einfach vorbeischaut und uns da ein bisschen unter die Arme greift und was in den Klingelbeutel, hätte ich fast gesagt, reinschmeißt. Naja, Kai, es ist unglaublich viel Wrestling gerade, aber es ist auch irgendwie ziemlich geil. Wie ist deine Gemütslage nach, ja, zumindest Raw, Season Premiere, nach AEW und nach NXT?
Ich bin super froh, dass sich was tut, also dass da was passiert. Das ist jetzt, um jetzt mal ganz im dummen Fußballvergleich zu bleiben, das ist so wie, als FIFA sich damals wieder Mühe geben musste, weil Pro Evolution Soccer auf einmal besser wurde. Und wo dann FIFA auch wieder mehr Spaß gemacht hat. Und so fühle ich mich gerade auch. Weil unabhängig jetzt, also selbst wenn jetzt Leute sagen, oh, AEW interessiert mich gar nicht, die es ja bestimmt auch irgendwo gibt, merkst du aber auch, wenn du jetzt sagst, du guckst nur WWE, merkst du, dass das Produkt einfach besser jetzt vielleicht, also weiß man ja nicht, ob es wirklich besser wird, aber es wird anders, es fühlt sich wieder größer an.
Ja.
Allein schon solche Sachen, dass du jetzt merkst, da ist gerade ganz viel Veränderung in der Luft. Und wir sind halt nicht am Ende der Veränderung, sondern wir sind gerade ganz am Anfang dieser Veränderung. Und dass du jetzt als Wrestling-Fan höchstwahrscheinlich auf so eine Reise gehen wirst, die ein paar Monate dauern wird, wo sich immer was tut. Und wenn du dann halt versuchst, alles zu verfolgen, siehst du, wie alles irgendwie größer oder anders wird. Du siehst, wie ein NXT Live geht. Wir werden auch sicherlich sehen, wie sich AEW von Woche zu Woche irgendwie verändert, anpasst, einfach weil sie jetzt dazulernen werden durch Live-Shows. Wir sehen, dass Raw und SmackDown neue Stages bekommen. Wir sehen, dass Pyro wieder da ist. Und also, ich weiß nicht, wann man das letzte Mal so viel Veränderung in der Wrestling-Welt hatte.
Und auch in so kurzer Zeit, auf so komprimiertem Raume wirklich. Das ist eigentlich schon fast absurd, weil, wie du schon richtig gesagt hast, sowas haben wir seit Ewigkeit nicht mehr erlebt. Selbst zum Monday Night War-Zeiten war es ja so, dass da die Veränderung eher so peu à peu kam. Jetzt hat man wirklich dieses Gefühl, es gab einen offiziellen Startschuss und der nimmt einfach mal die halbe Wrestling-Welt so in Bann. Weil natürlich auch mit den ganzen Verträgen und mit dem Drumherum, da verändert sich ja auch wirklich die gesamte Landschaft, verändert sich sowohl für uns als Zuschauer, als auch für Wrestler, als auch für die Wrestling-Companies. Da tut sich ja auch einfach unglaublich viel. Und ich glaube, deswegen ist diese Woche auch ganz besonders bedeutsam, weil sie eben so ein großer Startschuss ist und weil Wrestling plötzlich, zumindest innerhalb dieser kleinen Blase, in der wir ja nun mal auch sitzen, dass sich da einiges getan hat. Und was ich jetzt so kurios fand, wenn wir jetzt schon mal so den Übergang hier Richtung AEW versus, also ich mache extra das versus in Anführungsstrichen, weil persönlich bin ich da eher auf der neutralen Seite und sage, es ist doch geil, dass wir einfach so viel Wrestling haben und dass wir so viele verschiedene Ansätze haben, wie man dieses Medium, diese Unterhaltungsform interpretieren kann. Und letztlich machen die es ja alle ein bisschen anders. Also egal, ob es jetzt AEW, NXT oder das Main Roster oder von mir aus auch in anderen Promotions der Fall ist, das wird ja überall ein bisschen anders interpretiert. Und das ist ja gerade eigentlich das Tolle an der Sache. Und wie du schon gesagt hast, es ist Bewegung drin und trotzdem herrscht ein bisschen Stillstand, weil wir All Elite Wrestling Dynamite eigentlich immer noch nicht legal sehen können. Es gibt noch keinen TV-Deal, es gibt noch keine Informationen. Das hieß ja nur, es dauert alles ein bisschen länger. Und trotzdem hatte ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwie Social Media mäßig, dass viele da irgendwie was verpasst hätten, sondern es war wirklich schon so, ja, ist zwar doof, dass wir es nicht legal schauen können, aber wir schauen es uns auf einem anderen Wege an. Oder wie ist da dein Eindruck gewesen?
Ich finde es ja krass, dass dich das wundert.
Ja.
Also, weil, ganz ehrlich, jeder, der das gucken will, der guckt sich das halt an, ne? Und scheiß mal auf, wo es läuft.
Ja, also mich hat es vor allem gewundert, dass ja unter anderem sogar AEW Dynamite dann in der Nacht hier in Deutschland getrendet ist. Ich meine, klar, in der Nacht wird nicht so viel anderes trenden, aber trotzdem fand ich das schon ein deutliches Zeichen und vielleicht auch ein Zeichen in Richtung AEW und anderen TV-Kanälen, dass sich da einfach eine gute Alternative aufbietet, um Wrestling zu präsentieren.
Man muss halt auch sagen, dass natürlich dann in Deutschland, wie gesagt, hinzukam, dass dann der Donnerstag Feiertag war, ne?
Ja, das kommt auch noch dazu.
Also dadurch können es dann auch viele Leute einfach live schauen, was höchstwahrscheinlich wegfällt, wenn nicht mehr Tag der Deutschen Einheit ist.
Was, der ist jetzt nicht jede Woche immer donnerstags?
Aber Hasselhoff, genau. Aber
ja, das stimmt natürlich auch, klar. Es war natürlich auch wirklich hier gerade für deutsche Wrestling-Fans war es extrem gut gelegen. Ich habe es mir dann natürlich dann am Donnerstagvormittag angeschaut. Das hat dann eben auch so gepasst. Aber lass uns dann doch einfach mal hier so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen, wie man so schön sagt. Nämlich mit den Quoten zu NXT und All Elite Wrestling. Die sind ja wirklich dann auch quasi am Donnerstagabend, am späten Abend reingekommen. Und was ich bemerkenswert und fast schon ein bisschen kurios fand, war, dass ja die WWE bereits bevor die Quoten rausgekommen sind, schon eine Art ja Glückwunsch-Nachricht an AEW rausgeschickt hat, mehr oder weniger, nach dem Motto, ja, wir gratulieren hier zu einem erfolgreichen Start, aber denkt mal drüber nach, es ist eben kein Marathon hier, sondern es ist kein Sprint hier, sondern es ist ein Marathon, so rum, also ähnlich wie man das damals auch zur WCW gesagt hat, und man hat dann auch nochmal betont, dass vor allem die Fans natürlich hier die Sieger sind, weil wir immer wieder tolle Shows, abwechslungsreiche Shows und so zu sehen bekommen. Wie interpretierst du hier die Ansage von WWE?
Einfach als Corporate-Gelaber. So dieses, was ich halt erstaunlich fand, ich glaube, dass ja vorher WWE nicht einmal den Namen AEW im Mund genommen hat. Außer Sami Zayn jetzt, aber. Weil das war ja auch sonst immer so, ja, die Konkurrenz oder die anderen. Oder eher gesagt, die anderen sind keine Konkurrenz. Also es wurde ja immer so ein bisschen wie Lord Voldemort, hat man ja nie den Namen ausgesprochen. Und das war dann jetzt ja schon so, ja, sie erkennt es auch irgendwo an. Und also letztendlich, wir alle wussten ja, dass die WWE das anerkennt, so, sonst hätten sie jetzt nicht, wenn es wirklich so wäre, wie Vince McMahon gesagt hat, nee, Konkurrenz haben wir nicht, dann frage ich mich, warum sie auf einmal Pyro zurückbringen, alle Shows ändern und NXT live stellen, aber gut, das ist eine andere Sache. Von daher ist es eigentlich erstmal ganz interessant zu sehen, dass sie jetzt auch offiziell anerkennen, ja, da ist jemand, mit dem wir jetzt konkurrieren. Und natürlich ist dann das jetzt nicht nur so eine komplette Gratulation, sondern auch zu sagen, wir machen da trotzdem.
Es ist eine Kampfansage im Endeffekt auch, oder?
Ja, also ein bisschen so, bildet euch nichts darauf ein, jetzt einen guten Start gehabt zu haben. Ja. In sehr nett verpackt natürlich.
Ich weiß gar nicht, ob das so nett verpackt ist, sondern ich muss ehrlich sagen.
Ja, also wenn du es halt das erste Mal liest, klingt es ja, also ne, das ist ja so dieses, oh ja, die sagen Gratulation, bla bla, das meine ich.
Ja, es ist erstmal natürlich professionell staatsmännisch verpackt, sage ich jetzt einfach mal. Aber es ist natürlich dann schon so, wenn man dann eben sagt, die Fans können sich auf einen kompetitiven Wettstreit und um einen wilden Ritt, ne, hier um die Mittwochabende hier gefasst machen. Und das hier ist kein Marathon, sondern das hier ist ein Sprint und kein Marathon. Nein, umgekehrt.
Andersrum.
Anders ist ein mein Gott. Es ist ein Marathon und kein Sprint, so rum. Das ist für mich schon auch eine ziemlich deutliche Aussage. So, wir nehmen euch jetzt ernst. Wir haben vorher noch so ein bisschen getan, als gäbe es euch nicht oder als ob ihr einfach nur jemand anders da wärt. Man hat ja auch teilweise Wrestler sagen hören, Roman Reigns war ja jemand, der gesagt hat, so, wir sind konkurrenzlos, so sinngemäß. Ich glaube, das hat sich jetzt hier vielleicht ein bisschen geändert. Und glaubst du, um mal hier so ein bisschen die Zahlen zu rezitieren, dass man die Tragweite und die Zugkraft von AEW ein bisschen unterschätzt hat, weil AEW hat ja dann wirklich in den USA 1,4 Millionen Zuschauer gezogen, während NXT nur, auch da in Anführungsstrichen, knapp 900.000 gezogen hat, also 891.000 Zuschauer. Was sehr interessant hierbei ist, ist die Tatsache, dass AEW die Kernzielgruppe, also die Zuschauer zwischen 18 und 49, sehr gut erreicht hat, nämlich allein damit 870.000 Zuschauern, während NXT nur 410.000 Zuschauer davon erreicht hat. Und dann eben auch teilweise noch in noch jüngeren Zielgruppen hat AEW sogar ein Mehrfaches von NXT erreicht. Wie deutest du die Zahlen? Weil das ist ja auch, so eine Frage, gibt's eigene AEW-Fans, die hier wirklich das ausmachen, dass wir plötzlich eine höhere Quote haben, motiviert AEW zum Einschalten, vielleicht reaktiviert man sogar alte Fans wieder. Wie deutest du das?
Mich nerven die Zahlen so ein bisschen, weil die sind für mich zu ungenau. Also ich habe zu wenig Informationen.
Okay.
Also ich habe jetzt diese zwei Quoten, aber eigentlich will ich jetzt wissen, okay, von den 100, also von den 1,4 Millionen, wie viel davon haben das WWE Network? Wie viele schauen NXT am Donnerstag? Wie viele machen die, also weißt du, das sind so Sachen, die mich interessieren. Weil das ist jetzt, du sagst natürlich nur, okay, im Fernsehen haben so und so viele eingeschalten, aber dadurch, dass du halt die Möglichkeit hast, dass du NXT donnerstags on demand schauen kannst durchs Network, ist es ja nochmal anders. Und ich glaube halt schon, dass die Gruppe, die beides schauen wird, sehr groß ist. Und wir haben es auch schon mal besprochen, dass wir davon ausgehen, dass Leute, die AEW dann gucken, weil es dann im TV läuft an diesem Mittwoch, einfach sagen, dann gucke ich NXT an einem Donnerstag, an einem Freitag, halt, weil ich habe ja das Network, ich kann es da gucken, wann ich möchte. Das sind so ein bisschen Informationen, die mir da jetzt ehrlich gesagt fehlen. Du hast jetzt die Quoten, ja, und da siehst du, okay, AEW um einiges besser als NXT. Aber weißt du, was ich meine?
Mhm.
So, das ist jetzt halt nur so der Bruchteil der Informationen.
Ja, also aktuelle Analysen ergeben wohl auch, dass quasi AEW tatsächlich teils eine neue, also eine für Wrestling im aktuellen TV neue Zielgruppe erreicht hat und motiviert hat, gerade innerhalb der jungen Zielgruppe. Es ist aber eben nicht so, dass man hier massiv von NXT abgezogen hat. Das ist wohl ein Unterschied, sondern es ist tatsächlich, sieht es danach aus, als würde AEW seine eigene Kernzielgruppe hier über weite Strecken erreicht haben, mit der Art und Weise, wie man das Produkt bislang präsentiert hat. Sprich, wir haben mit AEW Dynamite ein Produkt gehabt, was sehr auf Wrestling, auf dieses Core-Wrestling-Thema eingegangen ist. Das haben wir mit NXT eben auch, aber NXT haftet natürlich noch diese WWE-Verbundenheit irgendwo an. Das heißt, man hat hier so ein bisschen die beiden Fronten zwar, aber im Endeffekt, glaube ich, laufen die beiden eher aktuell nebeneinander her. Ich bin mir sicher, dass ein paar Zuschauer von NXT natürlich auch bei AEW dann eher eingeschaltet haben, weil sie, wie du gerade gesagt hast, einfach sich überlegt haben, Mensch, NXT kann ich mir auch morgen einfach auf dem Network anschauen. Das ist ja auch eine absolut probate Lösung. Trotzdem ist es eine interessante Entwicklung und ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das in den kommenden Wochen dann zeigen wird, ob es AEW gelingen wird, hier darauf aufzubauen, weil natürlich, wie stark siehst du den Einfluss eines neuen Produkts auch für diese Quote? Weil es ist schon eine sehr, sehr gute Zahl, eine beeindruckende Zahl, wie ich finde, wenn man sich überlegt, dass Raw jetzt auch, glaube ich, zuletzt irgendwie 2 Millionen irgendwo gezogen hat, das ist ja schon sehr stark. Aber wie siehst du diesen Reiz des Neuen, der hier dann auch dazu geführt hat, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute eingeschaltet haben, um mal zu sagen, ja, ich schau mal, was All Elite Wrestling so auf dem Kasten hat?
Ja, das ist die Sache. Das würde mich nämlich auch interessieren, wie es jetzt in den nächsten 2, 3, 4, 5 Wochen weitergeht. Weil NXT ist jetzt ja auch immer peu à peu gefallen. Mhm. Und das ist ja auch schon vom einen Mittwoch auf den anderen Mittwoch gefallen, als AEW noch gar nicht draußen war.
Ja.
Und das ist jetzt halt die Frage, weil das ist so wie, keine Ahnung, wenn man das einen ganz dummen Vergleich bringt, so wenn du auf YouTube irgendwie siehst, dass Leute so Serien hochladen, sagen wir das irgendwie wie damals Let's Plays, dann hat immer die erste Ausgabe hat immer die meisten Klicks und dann wird es halt peu à peu weniger. Und jetzt ist ja wirklich die Herausforderung, also es würde mich wundern, wenn es jetzt steigen würde, das wäre ganz krass nächste Woche, aber die Herausforderung ist jetzt immer diese 1,4 zu halten.
Mhm.
Und dass du die so mitnimmst, dass sie sagen, okay, ich schalte nächste Woche wieder ein. Und da bin ich mal gespannt, ob jetzt Leute wegfallen, wie viele Leute wegfallen, das ist jetzt das erstmal das Interessante, weil klar, du bist jetzt neu, du bist groß, die Leute wissen nicht, was sie erwartet, also du hast natürlich jetzt irgendwie die Pay-Per-Views gesehen von AEW, aber noch keine Weekly, das war jetzt ja wirklich der Startschuss, wie du eingangs gesagt hast, und da muss man jetzt mal schauen, wie sich's in den nächsten Wochen verhält mit den Quoten, ob sie abnehmen oder, also wie gesagt, würden sie zunehmen, das wär noch ein viel krasserer Gewinn.
Ja, das wäre dann sehr, sehr beeindruckend. Mal sehen. Also, man hat natürlich auch bei All Elite Wrestling so ein bisschen.
Was glaubst du denn?
Also, ich glaube, dass man bei All Elite Wrestling jetzt vor allem darauf setzen wird, dass man jede Woche irgendwas Unvorhersehbares platzieren wird. Und das kann man auch so machen, dass du ja gerade jetzt in der Anfangsphase, in der ersten Show, hast du noch nicht alle Stars gesehen, die da sind. Also beispielsweise Luchasaurus und Jungle Boy hast du noch nicht gesehen. Du hast auch einen Shawn Spears noch nicht gesehen, der auch ja zuletzt eine relativ große Rolle gespielt hat. Da sind noch einige dabei, die hier eingreifen können, die sich positionieren können, die für Schockmomente sorgen können und die einfach diesen oh mein Gott, was ist da gerade passiert? Moment hochhalten können. Deswegen, also die Herausforderung wird sein, auf dieser großen Zahl aufzubauen und im Zweifelsfall oder im besten Fall natürlich das auch noch weiter auszubauen. Das wird die Hauptschwierigkeit hier sein. Und ich bin da eben auch neugierig drauf, gerade weil man ja offensichtlich innerhalb der jungen Zielgruppe hier extrem gute Zahlen sieht. Ob das langfristig so weiterhin der Fall sein wird. Wir haben ja bis jetzt immer die junge Zielgruppe eher der WWE zugesprochen. Und jetzt hast du plötzlich wieder, ich habe jetzt keine Demografie, was die Zahlen hier angeht, aber plötzlich hast du auf jeden Fall wieder so eine Kernzielgruppe von, ich sag mal, ab Anfang 20 bis Mitte 30 irgendwo. Und das macht es natürlich schon spannend. Ich hoffe einfach, also man muss jetzt irgendwie gucken, dass man die Leute eben bei der Stange hält, dass man die mit spannenden Geschichten und auch mit den guten Matches irgendwie weiterhin zum Einschalten bewegt. Und ich glaube, dass hier auch so ein bisschen den Zahlen zumindest zum Vorteil gereicht wird, dass es eben keine alternative Möglichkeit gibt, das zu verfolgen.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Ja, also
dass du quasi sagen musst, du guckst es halt jetzt oder du guckst es gar nicht, genau. Schrägstrich.
Oder halt in der Wiederholung oder sowas, ja. Aber das ist ja echt auch ein bisschen umständlich. Und die meisten werden dann wahrscheinlich auch sagen, ja, die beides interessiert, werden dann wahrscheinlich eher erstmal bei AEW einschalten. Das halte ich eben auch für möglich. Auch wenn die Zielgruppen wohl nicht so stark sich überschneiden, wie wir uns das vorher gedacht haben. Und ich muss sagen, das ist eigentlich auch für mich die ideale Lösung. Ich habe gestern, es gab ja schon vorab so ein paar Rating, Prognosen und so. Und da habe ich halt auch gedacht, alter Schwede, es kann doch jetzt nicht im Sinne des Erfinders sein, dass AEW dazu kommt und eigentlich nur dafür sorgt, dass die Zuschauerzahl quasi halbiert wird. Also, dass man sagt, hier, der eine Teil guckt jetzt NXT, der andere Teil guckt AEW, aber wir behalten eigentlich dieselbe Anzahl an Zuschauern. Das wäre halt der Super-GAU gewesen, in meinen Augen, oder?
Ja, natürlich. Ist halt die Frage, ob es dann wirklich auf Dauer so sein wird. Also weil nur weil es jetzt nicht so war, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es irgendwann so, also dass jetzt sicherlich viele Leute eingeschaltet haben, auch bei beiden Produkten sicherlich, die es vorher nicht oder nur ganz, ganz selten geguckt haben, also so Wrestling im TV, weil ja auch beides beworben wurde. Also schon mit vernünftig TV-Werbung und auch groß und irgendwelchen Appearances bei Media und keine Ahnung was. Dann war einer mal beim Footballspiel, dann war einer mal da und da und da in der Sendung. Ist ja halt die Frage, nur weil es jetzt nicht so war, es kann trotzdem noch so kommen, dass einfach die Zielgruppe geteilt wird oder zwei Drittel oder was auch immer.
Warten wir mal ab. Also beim ersten Monday Night War, also ich sag, erster ist ja eigentlich falsch, weil wir gar keinen Monday Night War haben. Also beim Monday Night War damals war es ja so der Fall, dass man auch erwartet hat, dass die Zielgruppe geteilt wird, aber dass man, im Endeffekt war es so, dass du quasi zwei neue Zielgruppen erreicht hast. Und das war das Spannende. Und deswegen ist ja das Ding auch so groß geworden. Das wäre natürlich jetzt hier auch der absolute Idealfall. Ich glaube auch nicht, dass es so krass wird, wie es damals gewesen ist, aber ich hoffe zumindest, dass man da einen neuen Teil an Zuschauern dazu gewinnen kann, einfach weil es gut fürs Wrestling ist und weil die Ausrichtungen der Shows einfach so unterschiedlich sind. Und da können wir jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen in die Shows reingehen. Vielleicht fangen wir erstmal an mit NXT, was wir da gesehen haben, weil wir haben in den Wochen davor schon gesagt, Mensch, das ist ja fast wie ein Takeover. Und das war auch qualitativ wie ein Takeover, was wir da bei NXT gesehen haben, oder?
Das ist ja aber hallo. Also ganz, ganz klar, wenn du da auch siehst wieder, also auch dieser Aufbau generell schon die Wochen davor, das war wirklich mit diesen Ankündigungen der Titelmatches. Du dachtest ja, okay, ich krieg da jetzt mein kleines Takeover. Und wie du gesagt hast, das haben wir auch eigentlich bekommen.
Das war eine bockstarke Karte, die wir hier gesehen haben. Und natürlich auch direkt mit dem großen Paukenschlag zwischen Adam Cole und Matt Riddle, was bislang, also jetzt vor Friday Night SmackDown, für mich das absolut beste Weekly-Match in dieser Woche gewesen ist, mit weitem Abstand, also was die beiden da abgerissen haben.
Wenn nicht sogar das absolut beste Weekly-Match des Jahres bisher. Jetzt, mir fallen noch irgendwie die Gauntlet-Matches ein, das mit Kofi, was mich irgendwie sehr begeistert hat.
Ja, aber, Roman gegen so, Buddy Murphy war auch sehr, sehr stark.
Das war auch sehr gut,
aber ich glaube, da wäre das hier, glaube ich, noch ein bisschen drüber. Also es war auf jeden Fall extrem gut, was Cole und Riddle hier abgeliefert haben. Fantastisches Match. Angeblich Matt Riddle ja nach dem Schlag mit dem Gips verletzt und es hat WWE jetzt offiziell auf ihrem YouTube-Kanal letztens rausgehauen. Ich glaube da nicht so recht dran. Ich glaube, das nimmt man quasi als Vorwand, dass er erstmal aus dem Titelgeschehen raus ist.
Man muss ja auch bedenken, um jetzt da reinzugrätschen, dass ja auch ein Adam Cole ja anscheinend gar nicht 100% fit war. Also so 100%. Weil das war ja auch lange in der Schwebe, dieses Ding. Ob es jetzt wirklich zustande kommt, weil ja Adam Cole auch angeschlagen war. Deswegen ja auch, glaube ich, die Sache mit dem Gips, weil er hatte ja wirklich irgendwas am Arm, an der Hand oder sowas. Ist die Frage, also ich denke mal, wenn dann Norman Cole noch fitter ist als jetzt in dem Match, wer weiß, wie gut die dann nochmal irgendwie miteinander worken können.
Es war ein herausragendes Match, daran tut es ja keinen Abbruch. Und
nein, deswegen ja.
Also, ja, klar, das kann doch nur noch besser werden, ne?
Ja, genau, das meine ich eben.
Ja, ich habe noch immer nicht genau rausgefunden, ob die Verletzung von Adam Cole wirklich echt ist oder ob das eine Storyline-Verletzung gewesen ist. Aber lassen wir es mal so dahingestellt. Also, weil sie jetzt ja auch diesen Gips quasi als Waffe ja eingesetzt haben zum Ende des Matches und jetzt ja auch als Verletzungsengel quasi für den guten Matt Riddle hier benutzt.
Aber halt, also so wie ich es mitbekommen habe, war wirklich zwei Wochen vorher, war halt nicht sicher, ob das Match stattfinden wird.
Gut.
Aber ist halt auch vielleicht, ne? Du weißt ja, wie es immer ist.
Genau, lassen wir das einfach mal so stehen.
News.
Genau. Auch interessant war natürlich hier das Comeback von Finn Bella. Wie hast du das gedeutet, dass er jetzt plötzlich sagt, ne, für den Moment zumindest bin ich NXT?
Das ist witzig, weil da habe ich dann auch mit meiner Freundin drüber gesprochen, weil wir halt NXT zusammen geguckt haben. Und in erster Linie, wenn du es jetzt mal ganz plump betrachtest, ist es ja eigentlich ein Rückschritt.
Ja.
Weil du bist vom Main Roster zu NXT gegangen. Muss aber sagen, dass es heutzutage eigentlich oder jetzt gerade in der aktuellen Zeit gar kein Rückschritt ist, weil ich habe dann auch gesagt, letztendlich ist es ja das Beste, was einem Bella passieren kann.
Mhm.
So, der wrestelt da, die Leute haben mega Bock auf den. NXT ist gerade auch live im TV, also die Leute sehen ihn trotzdem. Und ich glaube schon, dass da jetzt bei NXT viel besser eingesetzt wird als im Main Roster, wo wir gerade ja eh viele Leute haben, wo man nicht genau weiß, was wird das mit dem gemacht.
Mhm.
Weil irgendwie ja alles bedienen willst. Du willst groß sein, du willst krasse Stars haben und dann hast du da halt noch Fox und dann willst du ja da die großen Stars haben und sowas. Ich glaube auch, dass ein Finn Balor da irgendwie untergehen würde. Und bei NXT sticht er ja komplett heraus. Dann sagst du, ey, das ist halt Finn Balor, ne?
Ja, es ist diese berüchtigte Frage, bist du ein kleiner oder mittlerer Fisch in einem großen Teich oder bist du ein kleiner oder mittlerer Fisch in einem kleinen Teich? Und jetzt hier ist es wirklich so, dass ein Finn Balor, der ist ja da bei NXT ein Star. Das ist nun mal einfach so. Und das ist, glaube ich, auch einfach noch mal ein Zeichen von WWE, dass man hier sagt, ja, wir nehmen die Konkurrenz ernst und wir bauen da auch jemanden wieder in das Programm ein, der innerhalb der Wrestling-Community und innerhalb dieser Zielgruppe, die wir da mit abdecken wollen, der da einfach eine massive Standing hat. Das ist nun mal ein Finn Balor. Finn Balor ist der am längsten amtierende NXT-Champion der Geschichte gewesen. Der hat durch seine Bullet Club-Vergangenheit eine unglaubliche Kredibilität durch die Matches, die er bestritten hat. Und wie du schon richtig gesagt hast, wie lang motzen wir über Finn Balor, dass er eben im Main-Roster eher so spärlich eingesetzt wird und so blass einfach rüberkommt? Also, das hatten wir jetzt letztes sehr oft.
Genau, und dadurch hast du jetzt irgendwie die Möglichkeit, einen Finn Balor wieder in Anführungsstrichen cool zu machen.
Ja, und ihm auch nach wie vor dieses diese Plattform zu geben, dieses Standing zu geben, was er jetzt vielleicht auch braucht. Wir haben immer so ein bisschen davon gesprochen, dass ja NXT so eine Aufbauliga ist. Glaubst du, man versucht die jetzt auch zu benutzen, um quasi so ein bisschen Talents erstmal aus der Main-Roster-Schusslinie zu bringen und da wieder neu zu positionieren?
Ja, definitiv. Das Problem ist natürlich, also das hat man ja mit Breezango nicht anders gemacht, ne? Das Problem ist dann halt nur, dass du dann weniger Platz hast für Leute, die sich eigentlich präsentieren wollen. Also dieses, wie lange ist jetzt schon Keith Lee bei NXT und wie wenig hat er gemacht in diesem einen Jahr?
War natürlich auch zwischenzeitlich verletzt und hat jetzt natürlich die Matches gegen Donovan Dijakovic. Für mich ist das immer Donovan Dijak, das tut mir leid. Ich finde dieses Ovic am Ende, das kommt mir schwer über die Lippen, aber
Aber letztendlich nehmen sie ja trotzdem dann Spots weg von Leuten, die eben dann diese Spots vielleicht in Anführungsstrichen mehr brauchen, weil sie eben neu sind, ne?
Ja, das stimmt schon. Andererseits ist es natürlich auch so, dass gerade im Main Event haben wir uns ja auch zuletzt oft im Kreis gedreht. Mal, wie oft hatten wir jetzt Adam Cole gegen Johnny Gargano? Wie oft hatten wir Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa davor?
War immer gut.
Das stimmt, aber es ist schon ganz gut, dass du hier nochmal ein bisschen frisches Blut hast. Klar hätte man auch einen anderen Star aufbauen können. Velveteen Dream war ja da auch jemand gewesen, den man da wieder rein hätte werfen können, zum Beispiel, wenn er fit wäre. Schwierig. Tommaso Ciampa ist auch zurückgekehrt und ist wohl auch medically cleared für In-Ring-Action. So, ganz viele Anglizismen hier in einem Satz. Was sagst du dazu, dass man hier Finn Balor und Tommaso Ciampa an einem Abend präsentiert?
Die Leute, die ja Patreon und Steady uns da unterstützen, haben ja schon mitbekommen, dass ich mich da ein bisschen drüber lustig gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, okay, du hast irgendwie in der letzten Szene von NXT hast du dann das Comeback von Tommaso Ciampa und bei AEW hast du das von, wie heißt der, Jack oder Jake?
Jake.
Ja. Von Jake Hager, also so Tommaso Ciampa gegen Jack Swagger, sage ich jetzt mal. Und da ist dann für mich der klare Sieger NXT, also weil wer braucht einen Jack Swagger, wenn man einen Tommaso Ciampa haben kann?
Ja.
Und ich fand auch geil, wie er zurückgekommen ist, weil der hatte ja auch immer als der Champion immer diese Besessenheit von dem Titel von Goldie.
Ja.
Und der hat ja Adam Cole gar nicht angeguckt.
Ja.
Also, der hat ja nur auf den Titel geschaut. Und das war wieder so, oh Mann, ey, unser Psycho-Freund ist wieder da.
Ja, auch dieses Winken natürlich dann zum Abschluss, ne, und dieses Aggressive, was er da, dieses Passiv-Aggressive, was er eben in so Segmenten immer an den Tag gelegt hat, das war schon cool. Und ich bin auch sehr gespannt. Es gibt ja dann auch, ich glaube, in der kommenden Woche eine Dokumentation über Tommaso Ciampa auf dem Network. Diese bisherigen Ausschnitte, die sie da auf dem, ich glaube, auf dem Performance Center Kanal von WWE gezeigt haben, das traf schon mitten rein ins Herz, so, wo sie da ihn bei der Operation mit begleitet haben und in den Anfangswochen und Monaten, gerade mit seinem Kind und seiner Frau, das ging schon ans Herz.
Und habe ich Bock drauf? Das habe ich gar nicht. Ich wusste, dass irgendwas kommt, aber ich habe noch keine Szenen davon gesehen. Die gucke ich mir gleich nach dem Podcast erstmal direkt an.
Mach das mal. Also, ich gehe davon aus, dass das ähnliches Bildmaterial sein wird, was schon mal da gezeigt worden ist, aber dann eben noch ein bisschen exzessiver und ein bisschen länger einfach, weil das waren immer so, ich weiß gar nicht mehr, so 5 bis 7 Minuten Videos und ich denke, dass die Doku jetzt deutlich länger sein wird. Wir haben aber auch ansonsten natürlich eine starke Card gehabt. Ne? Wir haben wirklich gute Damen-Matches bei NXT gesehen mit Io Shirai unter anderem und auch mit Io Shirai gegen Mia Yim, was ich sehr stark fand und meiner Meinung nach auch das beste Mia Yim-Match, was wir bei NXT gehabt haben. Wir hatten auch noch, was haben wir noch? Wir hatten noch das Match zwischen Shayna Baszler und Candice LeRae, was ich auch echt gut fand.
Das ich muss mal wirklich sagen, ne, also ich fand Shayna Baszler am Anfang richtig, richtig scheiße. Und ich sage auch bewusst scheiße, weil es da wirklich so war. Die hat sich echt gemacht, ne? Also ja. Die hat sich schon wirklich enorm verbessert.
Auf jeden Fall. Das haben wir ja auch immer wieder und immer wieder gesagt. Also es war jetzt eben hier auch ein ganz typisches Shayna Baszler-Match. Aber das ist eben auch mit der passenden Gegnerin sind diese Matches einfach gut und dramatisch. Und ja. Die holen einen ab.
Und um da mal den Vergleich zu ziehen.
ich wusste, dass das kommt.
NXT Women's Division um das tausendfache besser als die AEW Women's Division.
Ja.
Ja. Nee, dann nicht ja, ja, Punkt, weiter. Ausrufezeichen auch und dann weiter.
Ja, also man hat natürlich hier bei NXT den Vorteil, dass man natürlich da schon die Talente ein bisschen länger aufgebaut hat. Aber ja, ich hab's auch so gesehen, dass die beide Damen-Matches hier deutlich stärker gewesen sind als bei AEW. Da bin ich komplett bei dir. Die haben mich auch mehr emotional gehuckt, als das bei AEW der Fall gewesen wäre. Aber so ist es dann eben. Die Frage ist jetzt aber auch, wie gesagt, wir haben auch noch ein tolles Tag-Team-Title-Match bei NXT natürlich gehabt mit den Undisputed Era gegen Street Profits, dann Anschluss dieses Segment mit Tommaso Ciampa, das Anstarren und so. Also, das hat sich alles wertig angefühlt.
Dieser Entrance von den Street Profits war übrigens super unangenehm. Also, das muss man auch mal sagen, das war richtig, wie man heutzutage sagt, richtig cringe-worthy.
Aber das Match war top.
Ja, das Match war super, ich sehe die auch richtig gerne. Nur ich hätte einfach lieber den normalen Entrance gehabt, das wäre cooler gewesen, als, ich weiß gar nicht, wie heißt Wall-E oder sowas, wie der Roboter von Disney oder Pixar. War richtig, richtig nicht angenehm zu gucken.
Na gut, lass ich das einfach mal so stehen. Trotzdem die Frage hier, muss WWE jetzt bei NXT irgendwas ändern, damit man der Konkurrenz von All Elite Wrestling irgendwie Paroli bieten kann?
Ich hoffe nicht, dass sie was ändern. Also, weil diese letzten drei Ausgaben, die haben mir so unfassbar viel Spaß gemacht, ne? Ich fand die alle geil. Und, also, das kann von mir aus gerne so weitergehen. Ich finde, die bauen Sachen vernünftig auf. Guck mal, wir haben jetzt nächste Woche Walter gegen Kushida.
Ja.
Also, das wird dann auch nochmal ein starkes Ding. Wir haben jetzt die Fehde zwischen Damian Priest und Pete Dunne, die jetzt aufgebaut wird, wo ich auch Bock drauf habe, weil ich einfach auch einen Pete Dunne super gerne sehe. Und ich auch einen Damian Priest irgendwie interessant finde. Ja. Durch seine düstere Art. Von daher, also, dann haben wir noch einen Finn Balor, der jetzt wieder auftaucht. Dann hast du die Tag-Team-Szene, die irgendwie weitergehen muss. Tommaso Ciampa ist wieder da. Also, ganz ehrlich, mach einfach so weiter. Also, ich finde, das ist gerade alles rund und macht mir super viel Spaß. Deswegen hoffe ich jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie Kurzschlussreaktionen sagt und sagt: Oh nein, wir brauchen jetzt aber mehr Quote und wir müssen jetzt das und das und das machen. Sondern, dass man sich in seine eigenen Worte hält, dass es eben ein Marathon ist und kein Sprint.
Mhm. Oder umgekehrt, wenn man ich ist oder so.
Genau, das ist ein Sprint und kein Marathon.
Genau. Ich habe hier und da mal gelesen, dass man mit NXT vielleicht versuchen sollte, aus dem Full Sail rauszukommen, weil das eben so klein und unscheinbar wirkt und nicht wertig genug. Gerade wenn du dir die 15.000 Zuschauer bei AEW in Washington angeschaut hast und dann eben die paar hundert, vielleicht tausend Zuschauer im Full Sail. Glaubst du, das ist was Leute dazu bewegt, dass sie eher bei All Elite Wrestling einschalten als bei NXT? Nach dem Motto, oh, das sieht viel größer und bedeutsamer aus?
Boah, das könnte definitiv sein, weil es ja schon krasser wirkt. Es ist halt die Frage, ob du, also, was würdest du dir bringen? Also, was für einen Nutzen würdest du daraus ziehen, aus dem Full Sail rauszugehen? Du hättest halt logistischen, unfassbaren Aufwand. Und hast dann vielleicht x mehr Zuschauer. Also so, wie viele Leute werden jetzt sagen so, oh, die Arena ist größer. Das gucke ich mir jetzt aber mal an. Also,
ja,
das ist also ein bisschen die Frage dabei. Also so, die Relation zwischen Aufwand und Nutzen, die sehe ich eher bei Aufwand, dass der Aufwand größer ist.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kann die Kritik aber auch verstehen.
Weil ja, das natürlich, natürlich.
Hat natürlich so ein bisschen was von unserem oft proklamierten Turnhallen-Catch, auch wenn Full Sail, ich mag die Atmosphäre bei Full Sail, ja, gerade weil es so klein ist.
Genau.
Ja, weil es ist laut, es ist eng, es ist irgendwie auch so ein bisschen intim. Und wir haben auch schon oft über die Full Sail Crowd gesprochen, die ja da wirklich jetzt auch bei den großen Matches, speziell auch bei Adam Cole gegen Matt Riddle, haben die ja Stimmung gemacht. Und da ist ja fast das Dach weggeflogen. Also das gehört da irgendwie mit dazu. In der großen Halle verläuft sich das natürlich so ein bisschen. Wir haben die Chantkultur bei All Elite Wrestling angesprochen. Die Leute waren zwar heiß und hatten Bock drauf, aber da fehlt eben noch so ein bisschen Eingespieltheit. Ich tue mich da auch schwer, muss ich sagen, weil ich finde es auf der einen Seite fände ich es mal interessant. Wir sehen das ja oft bei den Takeovers, dass es funktioniert und auch oft bei den anderen Events, die dann irgendwie noch da, also quasi bei den Dark Matches, die da aufgenommen werden und so. Aber könnte eben auch so ein ausschlaggebender Punkt sein, um irgendwie das Produkt noch so ein bisschen zu untermauern. Springen wir mal zu AEW. Ich weiß, du, bei dir, du warst von NXT sehr begeistert. Ich fand es auch sehr geil und du warst sehr kritisch AEW gegenüber. Aus diversen Gründen. So. Ich überlege gerade, wie wir da am besten anfangen. Also, was ich sagen muss, ich war erstmal mega gehypt auf die Show, weil ich einfach wissen wollte, was kommt dabei raus und wie wird es präsentiert. Und ich finde, man hat hier sehr vieles richtig gemacht, aber es gibt auch einige Kritikpunkte. Was ich zum Beispiel sehr mochte, war die Art und Weise, wie einige Talente dargestellt worden sind. Sei es jetzt ein MJF, den man hier gut präsentiert hat mit einer Promo auf dem Weg zum Ring. Ein Sammy Guevara hat man gut präsentiert, sowohl vorher mit dem Trailer als auch dann eben später noch hat man ihn ins richtige Licht gerückt. Wir haben bekannte Stars gehabt, wie Jericho, Cody, Pac und so weiter und so fort. Wir hatten ein großes Match zwischen Pac und dem Hangman gesehen. Ja, aber es gab auch so ein paar Kritikpunkte, Kai. Was waren denn da so ein paar Punkte, die dich gestört haben? Weil ich glaube, du bist der von uns, der AEW Dynamite mit am kritischsten gegenüberstand.
Ja, also das wirkte für mich einfach nur wie so ein Fallout von All Out. Also das war jetzt. Also ich sag mal, das. Ich habe jetzt halt SmackDown noch nicht gesehen, ne? Aber so ein Debüt von einer Show, das muss für mich anders sein. Und ich sag mal, die Ratings geben ja auch irgendwie recht und die Reaktion der Leute ja irgendwie auch. Die sagen so, oh nee, war cool. Aber so dieses Big-Time-Feeling hatte ich halt trotzdem irgendwie nicht. Weil das war jetzt gefühlt nicht anders als die Sachen, die wir jetzt schon in den letzten Monaten auch gesehen haben. Das war so ein bisschen mein Problem dabei. Du hattest natürlich auch irgendwie dann ein paar gute Matches dabei, gerade das mit Pac und Hangman Page, das mochte ich sehr gerne. Aber das war halt alles nichts Besonderes. Das waren alles okay bis gute Matches. Und das war's.
Es war im Endeffekt natürlich eine Show, die sehr stark auf Wrestling ausgelegt war. Wir haben auch die Angles und die Charakterentwicklung, die wir gehabt haben, beispielsweise bei einer Nyla Rose, die nach dem Titelgewinn von Rio, die sie ja nochmal attackiert hat und dann ja erst von Kenny Omega gestoppt worden ist. Auch die Attacke von Moxley und Kenny Omega. Es fühlte sich stärker an wie eine Wrestling-Show und nicht so sehr wie eine Sports-Entertainment-Show. Glaubst du, das ist was vielleicht bei dir so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass du so ein bisschen zurückgegangen bist, dass du gesagt hast, nee, dann will ich auch, weil du gesagt hast, die Matches waren alle gut, also ich finde, da war auch ein sehr gutes Match dabei. Ich mochte auch den Main-Event sehr gern, muss ich dazu sagen. Aber glaubst du, das war so ein Punkt, wo du dann gesagt hast, nee, ich will vielleicht auch mal ein längeres Segment haben, ich will ein bisschen mehr Character-Work haben, weil das war ja schon alles ein bisschen runterkondensiert irgendwo. Also man hat schon versucht, die Figuren zu etablieren, aber man hat das jetzt nicht so bis zum Exzess getrieben, wie wir es gerade im Main-Roster ja oft sehen.
Ja, also ich sag mal, das Main-Roster übertreibt ja auch gut und gerne mal mit irgendwelchen 25-Minuten-Opening-Promos, die brauche ich jetzt nicht, aber also dann kann ich halt auch quasi zu einer Indie-Show gehen, wenn ich nur die Wrestling-Matches sehen möchte. Ich will ja auch trotzdem mal sehen, dass da einer mal mit Mikrofon im Ring steht oder zwei und sich irgendwas sagen. Also das war so ein bisschen das, ich will so Promo-Duelle auch haben. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder sowas. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel Raw und SmackDown gucke oder sowas, dann interessieren mich eher die Promos als die Matches in den Weeklies. Weil ich dann so, außer jetzt, da ist halt keine Ahnung, wie so ein AJ gegen Cedric Alexander, aber ich auch wissen, wie das Match ist. Aber häufiger möchte ich halt eher wissen, wie gehen die Stories weiter. Mhm. Die wichtigen Matches für mich sind die Matches dann bei den Pay-Per-Views oder sowas. Und das hat mir halt hier irgendwie gefehlt. Das war jetzt, natürlich hatten wir auch immer hier und da mal ein Video oder irgendwie Backstage was oder so, aber das war dann für mich eher nur Match nach Match nach Match, alles klar, ist vorbei, tschüss, bis zum nächsten Mal. Mhm. Und das ist mir persönlich, es gibt auch sicher Leute, die sagen, ey, genau so will ich es haben, aber mir persönlich ist das zu langweilig.
es war natürlich genau eine Show, die sehr stark an dem In-Ring-Produkt irgendwie verhaftet war. Ich kann durchaus verstehen, das war auch sowas, was ich hier und da häufiger mal gelesen und mitbekommen habe, dass einige geschrieben haben, ja, so ein paar Promos mehr und vielleicht noch ein bisschen mehr Character-Work, vielleicht auch ein bisschen bessere Struktur innerhalb der Show. Das wäre was, was uns noch hier fehlt, damit man, damit ich damit vollends zufrieden bin. Trotzdem, finde ich, war das insgesamt ein sehr gelungenes Debüt und sehr unterhaltsames Debüt, also von dem, was gezeigt worden ist. Deswegen da so ganz so streng wie du sehe ich es nicht. Ich habe auch gerade von Shaggy noch eine Mail bekommen, der auch geschrieben hat, das war eine fantastische Wrestling-Show.
Shaggy fand auch die eine Show, die wir so kacke fanden, richtig gut, von daher. Ja, Shaggy ist raus.
Shaggy ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt von All Elite Wrestling und ist da gerade sehr gehypt. Ich sehe tatsächlich ein paar Probleme eher an anderer Stelle. Ich finde nach wie vor, dass an der Präsentation muss man arbeiten, zum Beispiel auch an diesen Crowdshots, die man immer wieder gehabt hat. Das hat mich teils gestört.
Da war noch einfach teilweise Crowdshots auf leere Stühle. Das war auch so, ja, dann macht's doch ein bisschen schlauer.
Ja, das war eben auch. Ja.
Das sind halt die Sachen, die wir angesprochen haben. So, das genau. Ist jetzt ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und die werden es lernen und das wird auch dann von Woche zu Woche besser werden. Wo man mal wirklich die Handbremse anziehen sollte, ist bei einem JR.
Ja.
Und einfach sagen, komm, ist auch so, deine Stimme ist toll, komm, mach ein Hörbuch, aber kommentier mal bitte nicht mehr live.
Ja, ihm fehlt inzwischen ein bisschen sowohl Dynamik in der Stimme als auch so ein bisschen der Bezug zum Aktuellen. Wir haben es schon häufiger kritisiert, dass da ein bisschen was verloren geht. Ich bin auch da neugierig, ob es da bei allem Respekt für JR und für seine Leistungen, die er über viele Jahrzehnte gebracht hat, ob man da irgendwann mal sich überlegt, ob man ihn vielleicht auch nur zu Special Matches irgendwie einsetzt. Dafür finde ich nämlich deutlich besser, als ihn über eine gesamte Show zu haben. Ja, naja, das ist halt so ein bisschen schwierig. Was ich noch ein bisschen schwierig bei AEW fand, war die Tatsache mit den Referees, dass oft einfach, ja, Gerätschaften zum Einsatz gekommen sind. Es gab Eingriffe und das hat quasi keinerlei Relevanz gehabt. Wir hatten das im Damen-Title-Match, hatten wir den Einsatz von Stühlen. Wir hatten auch bei im Main-Event natürlich, als Jon Moxley eingegriffen hat und einfach mal einen Kenny Omega aus dem Match gezogen hat, quasi keine Reaktion darauf. Da muss man dann eben überlegen, wie man das darstellen möchte, ob man einfach sagt, ja, wir haben hier da mal etwas gelockerte Zügel, um es so auszudrücken, oder ob man sowas dann in Zukunft anders erklärt. Ich weiß es nicht genau, wie man das machen möchte. Aber grundsätzlich fand ich es eben sehr, sehr interessant, gerade auch wenn du jetzt so zu Raw rüberschaust, wie unterschiedlich die Produkte allesamt waren. Also du hattest bei All Elite Wrestling diese mega große Halle, auch mit Feuerwerk und Stage und allem drum und dran und dann auch mit dieser Vielzahl an Knallern, die es da gegeben hat. Weil das ist ja wirklich das, was einigen vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen ist, vielleicht auch dir, dass wir ja wirklich so quasi im Minutentakt eigentlich immer irgendwas Neues gehabt haben. Also ich finde, da ist extrem viel passiert auf einem sehr kleinen Raum und auch da wird man wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen die Handbremse anziehen, oder?
Ja, also du kannst ja nicht immer Vollgas geben, ne? Also wenn alles Vollgas ist, dann ist nichts Vollgas. Von daher, du musst ja Akzente setzen.
Ja.
Von daher bin ich, also, das ist eben die Sache. Also wir hatten jetzt zwar, ja, das klingt zwar doof, aber du musst bedenken, wir hatten jetzt die erste Woche, ne? Von Head-to-Head, AEW, NXT. Aber letztendlich, außer jetzt so vom Aussehen her und von den ersten Ratings, sind wir so schlau wie vorher.
Ja, natürlich.
Also, weil du wirklich schlauer bist du in einem Monat.
Ja.
So, man denkt so, jetzt ist alles passiert, jetzt liegen alle Karten auf dem Tisch. Ja, aber wir können es halt nicht zusammenzählen.
Nee, ja, so ist es dann im Endeffekt auch, weil auch alle Produkte, die wir jetzt hier besprechen, die werden sich ja weiterentwickeln. Also das war jetzt der Startschuss. Man wird auch bei All Elite Wrestling und bei NXT wird man natürlich so ein bisschen Kritik betreiben, interner Art, und da drüber diskutieren, was haben wir falsch gemacht, was müssen wir verändern, was hat vielleicht nicht so funktioniert. Und daraus wird sich dann einiges ergeben. Ich finde einfach, das war für All Elite Wrestling auf jeden Fall ein mehr als gelungener Startschuss. Die Zahlen geben zumindest fürs Erste recht. Und wie gelungen der dann wirklich war in Sachen Zuschauerbindung, das wird sich dann erst nächste Woche und übernächste Woche und dann die Wochen und Monate drauf folgen, zeigen. Und das ist doch eigentlich auch gerade das Geile an der Sache. Also egal, ob du sagst jetzt, dir hat die Show vielleicht nicht so gut gefallen oder du fandest sie nur okay, andere Leute sind total gehypt und du fandest NXT stärker. Es ist ja im Endeffekt auch relativ egal, weil jeder hat ja so sein Bild davon, wie Wrestling sein soll und was ihn unterhält.
Ja, eben.
Entsprechend darf da jeder seine eigene Meinung auch vertreten und entsprechend muss auch jeder seine eigenen Prioritäten ansetzen. Und ich glaube, du kannst aber auch genauso gut Leute verstehen, die sagen, ja, All Elite Wrestling war für mich ein super Start und ich habe mega Bock drauf zu sehen, wie sich das entwickelt, oder?
Natürlich, klar. Das ist ja das Schöne daran, ne? Das ist ja, dass es so subjektiv ist.
Ja.
Dass jeder was anderes mag oder sowas. Also, wie gesagt, nur weil ich es mag, wenn da irgendwie jetzt zwei Leute sich 10 Minuten eine Promo um die Ohren kloppen, gibt auch andere Leute, die sagen so, oh, wie langweilig ist das denn? Ich will sehen, dass die da im Ring stehen. Also, das ist ja das Schöne. Du hast jetzt, je mehr es ist, umso mehr ist für jeden irgendwie irgendwo dabei.
Wir haben definitiv eine größere Vielfalt und AEW Dynamite hat sich jetzt schon als Wrestling-Show platziert, während eigentlich genauso wie NXT. NXT lag ja auch stark auf der Wrestling-Schiene oder liegt nach wie vor stark auf der Wrestling-Schiene. Aber da hat man eben noch so die etwas ausgiebigeren Promos, wenn ich mich da an die Velveteen Dream Experience zurückdenke beispielsweise. Da hat man sowas, aber es ist auch da ein bisschen kondensierter und konzentrierter vor allem. Bei Raw wiederum, ich finde, das ist ein ganz anderes Produkt. Also, weil natürlich hast du automatisch in deinem Kopf so den Vergleich, ja, was ist denn jetzt mit All Elite Wrestling, / NXT und dem Main Roster? Und für mich sind das zwei vollkommen verschiedene Arten von Wrestling-Schuhen. Also, ich finde, das kann man jetzt inzwischen super schwer vergleichen, weil du ganz klar siehst, dass das auf eine vollkommen andere Zielgruppe und auf eine vollkommen andere Konzeption der Unterhaltungsform Wrestling zurückgreift. Siehst du das ähnlich?
Ja, also Main Roster ist wirklich dieses Popcorn-Kino.
Ja.
Und NXT und AEW sind dann eher diese Arzi-Fazi-Filme. So, also Raw ist so Transformers und NXT und AEW sind so die Sachen, die in Cannes laufen.
Ja, und wo Leute durch den Tisch geworfen werden und so.
Ja, der Joker halt, der neue.
Ach so, okay. Ja, aber es ist wirklich so. Also man hat natürlich jetzt hier einen ganz klaren Schnitt. Deswegen sind Vergleiche mit dem Main-Roster und dem All Elite Wrestling, finde ich eben ein bisschen schwierig. Wie hat dir hier Raw erstmal gefallen, um jetzt hier mal den nächsten Sprung zu machen und den Wednesday Night War, da werden wir garantiert noch sehr oft drüber sprechen, um den mal abzuschließen hier. Wie hat dir Raw gefallen? Wir sprechen da jetzt nur über so ein paar kleinere Punkte. Fangen wir erstmal mit der Stage vielleicht an und der Aufmachung und Präsentation. Wir haben hier eine neue Stage gehabt, wir haben ein neues Kommentatorenteam gehabt mit Dio Madden, Jerry Lawler und Vic Joseph. Hat das gepasst?
Ich fange jetzt am Anfang an, ne? Also so wie in deiner Reihenfolge.
Genau. Haben wir auch noch, Intro,
Entschuldigung. Da wollte ich sagen, erstmal zur Aufmachung, das Intro, das finde ich geil, das mag ich. Da bin ich großer Fan von, weil es jetzt auch wieder ein bisschen rockiger wurde. Jetzt nicht so. Also die Musik beim AW-Intro finde ich, glaube ich, besser. Mhm. Aber ich mag irgendwie. Ich mag das Raw-Intro. Das hat also, weiß ich, ich finde das einfach geil. Habe das angeguckt und war so, ja, passt.
Ja, dachte ich mir auch.
Die Stage finde ich ein bisschen merkwürdig. So, die ist so rund gebogen. Also, das fand ich irgendwie komisch. Aber es ist schön, was Neues zu sehen. Ich mag diese Aufmacher links und rechts an den Seiten, wo dann auch das meiste Pyro rauskommt, was eh schon mal super geil ist, weil Pyro kann die WWE einfach. Und da hat dann auch jeder sein eigenes oder sowas, nicht so ein paar doofe Raketen in die Luft geschossen werden, wie bei AEW. Sondern das ist dann auch schon wirklich charakterspezifisches Pyro, wenn ich jetzt daran denke, wie zum Beispiel The Mist da stand und dann gab es da diesen Regen von oben. Mhm. Oder bei natürlich, was wir auch schon uns gewünscht haben, dass das Feuer dann bei Rollins oder die Sachen bei Becky Lynch, die Leute wirken einfach wieder viel größer. Du denkst so, okay, da kommt halt gerade ein Superstar raus.
Darf ich da ganz kurz einhaken?
Yes.
Was mir gerade bei den Entrances aufgefallen ist, man hat jetzt auch wieder viel mehr charakterspezifische Kamerawinkel gewählt. Das haben wir schon bei Bray Wyatt beispielsweise gehabt. Ich fand das bei Becky Lynch so krass. Da habe ich wirklich vom Fernseher gesagt, boah, huch, wo kommt denn das auf einmal her? Da war halt so ein geiles Bild dabei, wo die Kamera so von leicht schräg unten und sie gefilmt hat und sie eben den Titelgürtel hochreckt und im Hintergrund der Rauch hochkommt. Das fällt mir auf, dass man da noch, dass man da auf jeden Fall viel stärker wieder auf die Inszenierung Wert legt. Und bei der Stage muss ich sagen, mich hat es am Anfang so ein bisschen an so eine Wasserrutsche erinnert.
Ja, oder so eine Halfpipe irgendwie.
So eine Halfpipe, also, ja genau.
Also nächste Woche Tony Hawk oder so, macht darauf irgendwie so einen Kickflip, läuft.
Ja, schade, dass Darby Allin nicht da ist, der wird das dann auch machen.
Coffin Drop von der Stage.
Genau so. Ja, also ich fand die auch ein bisschen merkwürdig. Ich finde es auch fast schon ein bisschen überladen mit der Masse an LEDs. Aber gut, ne, ist dann eben so.
Irgendwo muss das Geld ja hin, ne?
Genau das. Ja.
Kommentatorenteam finde ich schwierig. Also das wirkte noch sehr zusammengewürfelt.
Mhm.
Also wenig Chemie. Auch so ein Jerry. Auch so ein Jerry Lawler, der ist halt auch irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Also, ich muss sagen, das, was ich früher kritisiert habe, das finde ich jetzt ganz witzig. Ich bin einfach so ein Sucker für richtig dumme Wortspiele. Und da ist halt Jerry Lawler, Wortspiel König drin.
Ja.
Das ist dann schon teilweise ganz lustig, aber der ist halt auch trotzdem irgendwo veraltet.
Ja. Ging mir ähnlich. Ich muss quasi dein Vokabular hier benutzen. Jerry Lawler ist mir nicht so hart auf den Sack gegangen, wie ich erwartet hätte. Also, ich fand ihn eigentlich ganz okay.
Ja, der war halt auch noch der routinierteste von den drei.
Ja, ja, ne? Eben. Man hat gemerkt, dass da Nervosität vorherrscht, ob dieser plötzlichen Position, die sie da gehabt haben. Auch das wird sich, glaube ich, in den nächsten Wochen noch gehen.
Wer ist Dio Madden eigentlich?
Dio Madden, ehemaliger Footballer und war auch quasi bei NXT eine Zeit lang.
Okay, also bei Vic Joseph, den kenne ich. Ich finde, der macht es auch gut, aber also ja, das Zusammenspiel ist noch nicht so da. Vielleicht groovt sich das irgendwie ein in den nächsten Wochen.
Genau, Dio Madden hat ja auch zuerst noch bei Tour 5 Live mitkommentiert und hat da so seine ersten Versuche gehabt. Ja, also ich glaube auch einfach, da braucht man einen, brauchst du noch ein bisschen Zeit, bis der sich warm gespielt hat. Ist ja auch eine ganz andere Rolle insofern. Gucken wir da mal.
Muss ich nochmal sagen, wir haben halt auch, also ich finde, die WWE hat aber bessere Kommentatoren, die man jetzt irgendwie komischerweise nicht mehr einsetzt. Also ja. Auch so ein Tom Phillips macht seine Sache gut. Auch ein Byron Saxton macht seine Sache gut. Ist ja die Frage, warum man die nicht nimmt.
Tja, man weiß es nicht, weil man die für was anderes eingeplant hat, weil man sich hier, weiß ich nicht, eine gute Mischung irgendwie erwartet. Ich kann es dir nicht sagen, ich verstehe ohnehin die Rekrutierungsregeln bei WWE, was die Kommentatoren angeht, verstehe ich nicht immer. Das war aber sehr oft so, sagen wir es mal so. So, sollen wir mal ganz kurz hier so ein paar Punkte von Raw nennen, die uns hier aufgefallen sind. Wir werden jetzt nicht jedes einzelne Match besprechen, sondern einfach nur so ein paar Kernentwicklungen, die wir hier besprechen wollen. Natürlich erste Geschichte, Brock Lesnar verhaut Dominik und Rey.
Das war für mich eins der krassen Segmente, die ich seit langem gesehen habe.
Ja.
Also ich sag, wie es ist. Man kennt viele und so, ja, bla, bla, Main-Roster. Aber ungelogen, ich saß hier einfach mit offenem Mund vor meinem Bildschirm und ich war so, fuck. Also, das war so krank einfach. Also, allein dieser Aufbau, wo dann Brock noch Ray zerstört hat, und das war alles so, ja, natürlich macht er das jetzt. Ne? Ist ja kein Wunder. Und dann auch, man muss auch wirklich Dominik, den wir alle, glaube ich, aus tiefstem Herzen gelernt haben zu hassen, damals.
Ja, genau, ja.
Einfach loben, wie krank geil er das gemacht hat. Also auch dieser geschockte Blick, den er wirklich gut verkauft hat. Dieses ganz langsame Hinsetzen, weil einfach ein Brock Lesnar vor ihm steht. Und der dann einfach von einem Brock Lesnar gepackt wird, am Kopf über dieses Guardrail gezogen wird. Und auch dieses, also das mochte ich dann wieder, weil das sind Sachen, die wirken wieder real. Der will ihn zum F5 hochnehmen, ist aber irgendwie zu viel Schwung drin, schaff's nicht, packt ihn dann einfach und rennt mit dem gegen den Pfosten und du bist so, Alter. Und dann schmeißt er den auf den Boden und du bist so, Alter. Also, was für ein Respekt ich seit diesem Segment vor Dominik habe, ne? Der ja dann von Brock Lesnar nach Strich und Faden verwemst wurde mit einem German Suplex, den er wirklich durch den ganzen Ring geschmissen hat. Ich fand das einfach krass.
Ja, das war ein extrem starkes Opening-Segment, was wir hier bei Raw gesehen haben. Alles, was du gesagt hast, ist richtig. Ich habe ja schon gesagt, das war endlich die Tracht Prügel, die sich Dominik seit dem SummerSlam 2005 verdient hatte. das war richtig, richtig gut. Und da hat man richtig Bock wieder auch. Auch hier, da wirkte auch Brock Lesnar plötzlich wieder wie der Zerstörer, wie er es eigentlich sein sollte und dieser ruchlose Charakter. Und als der funktioniert er dann eben am besten, wenn er komplett von der Kette gelassen wird und da einfach durchdrehen darf. Also
ja.
Ich fand das auch ganz stark. Dadurch hat man uns natürlich auch so ein bisschen um das Match zwischen Seth Rollins und Rey Mysterio beraubt. Da warst du ja ein bisschen traurig drum.
Ja, ich wirklich.
Ja, aber naja, ist dann eben so. Glücklich warst du hoffentlich über die Performance von Heavy Machinery gegen Rudolph.
Nee, war ich auch nicht, weil sie nicht gewonnen haben.
Also.
Ja, also, auch Otis, ne, ohne diesen Onesie, der Kollege, der hat aber auch ordentlich Bauch, ey. Leck mich an die Socken. Also, aber, ey, der macht einfach Spaß. Also, kannst du jetzt sagen, was du willst, oder? Also, auch dieses, wenn der da geschlagen wird und irgendwie seine Bewegung dann macht, so dieses, wenn er sich dann abhalkt, wenn er sich dann aboutest, das ist einfach lustig.
Ja.
Und jeder, der was anderes sagt, hat halt keinen Humor. Also, nee, also, ich fand's ganz witzig und eine Sache, wo man sagt, also, wenn du jetzt den Satz, den ich jetzt gleich sage, wenn man den von einem Jahr gehört hätte, würde man sagen, hä, was passiert da gerade? Ich bin auch irgendwie froh, dass Dolph Ziggler und Bobby Roode dann irgendwie doch als dominantes Tag-Team dargestellt werden.
Ja, ist ja nicht so, als ob man andere Tag-Teams hätte, die man dafür einsetzen
ja,
könnte.
Aber so,
aber so halt das, was sie machen, ist ja okay.
Ja, genau, also es ist halt wenigstens, da steckt vielleicht, fingers crossed, ein Plan hinter.
Ja. Oder es ist nicht eine alte Taktik, eins von beidem. Mir geben sie nichts. Ich finde aber, dass sie hier eben gerade in der Kombination mit Heavy Machinery, dass das echt ein gutes Match gewesen ist, dass es durchaus Spaß gemacht hat. Also das, ja. Das gebe ich dir. Was ich mir echt fast nicht geben kann, sind Ric Flair und Hulk Hogan.
Mann! Oh ja, Entschuldigung, du zuerst.
Nee, das ist halt eben furchtbar. Also Ric Flair wirkt ja auch wieder sehr neben der Spur irgendwo. Diese Ansetzung für Crown Jewel, da zieht sich mir alles zusammen, aus bekannten Gründen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fand dieses Segment sehr schwierig, ich finde die Ansetzung sehr schwierig. Eigentlich ist alles daran falsch.
Wie siehst du das? Ric Flair einfach auch super aufdringlich so in seiner Art. Also dieses, du merkst halt immer, dass gerade jemand anders ran ist zu reden und er redet einfach.
Also, ja, weil das kann.
Nee, das ist einfach so.
Da weil das auch, darf.
Das ist wirklich so wie der betrunkene Onkel so auf der Weihnachtsfeier, der irgendwie so drei Glühwein zu viel getrunken hat. Und also, und alle wollen irgendwie gerade reden und. Also, ein Ric Flair redet einfach, um zu reden, glaube ich.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich will mir da kein Urteil über Ric Flair bilden.
Ja, doch, irgendwo. Will ich mir. Das war schon richtig kacke.
Ja, natürlich, das war kacke. Ich glaube aber auch, dass Ric Flair inzwischen auch nicht mehr. Der ist der vor ein paar Jahren noch gewesen ist und ich glaube, dass man ihm vielleicht nicht unbedingt ein Mikrofon in einer Live-Sendung in die Hand drücken sollte, um es mal
das
so zu sagen.
Das ist wahr. Das ist wahr.
Deswegen, also ich finde die Ansetzung grauenvoll. Da geht auch wieder keiner als Sieger irgendwo hervor. Das wird wieder ein komisches Match werden und in meiner schlimmsten Befürchtung wird es dann sogar noch so, dass es da die alten Herren sich noch ein bisschen durch die Gegend schubsen dürfen.
Oh, ja, hundertprozentig.
Ja, was haben wir noch gehabt? Weil man muss sagen, ich fand die erste Stunde von Raw fand ich eigentlich sehr unterhaltsam und danach hat es mal wieder abgebaut, wie das ja so oft der Fall ist. Mhm. Wir haben AOP gesehen, die sich zurückgemeldet haben und ein bisschen gequatscht haben.
Das ist egal.
Genau, das ist ziemlich egal. Und dann kommen wir eigentlich auch schon fast zum. Es gab verhältnismäßig wenig Aufbau für Hell in a Cell irgendwo. Also wir wissen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sind es immer noch drei Matches, die angekündigt worden sind. Und vielleicht stelle ich die Frage hier schon mal so ein bisschen vorweg, die wollte ich eigentlich zum Schluss stellen, aber dann werfe ich die einfach mal mit rein. Hast du gerade auch das Gefühl, dass WWE gerade in dieser Woche so extrem unter dem ganzen Content, den man irgendwie da vorbereiten muss, fast zusammenbricht? Weißt, wir haben Hell in a Cell, wir haben Crown Jewel und wir haben die beiden Season Premieres. Ich habe das Gefühl, dass man da fast mit überfordert ist, das alles irgendwie so in die Spur zu bringen.
Ja, das ist so ein bisschen wie die Zeit, als wir dann noch Crown Jewel hatten und alle zwei Wochen Pay-Per-View. Dass es gerade einfach zu viel ist und ich glaube auch wirklich, dass das Hauptaugenmerk gerade auf SmackDown, also auf der Premiere von SmackDown auf Fox liegt. Mhm. Und dass wir da dann nochmal ein paar Matches jetzt für Hell in a Cell angesagt bekommen. Und das deswegen irgendwie Hell in a Cell so ein bisschen ja, nach hinten, also so in den Hintergrund gerückt wird. Aber das ist, man könnte jetzt sagen, verständlich, trotzdem ist es blöd.
Ja, irgendwie ist es schon sehr merkwürdig. Auch hier mit, auch bei der Show so eine, klar, wir haben irgendwie da den Aufbau für Becky gegen Sascha und so haben wir gehabt, aber da hätte man auch noch viel mehr Betonung drauflegen müssen. Stattdessen kriegen wir hier Ric Flair und Hulk Hogan. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es, ach,
du bist schon wieder weh. Ja. Gut fand, war das, oder spaßig fand, war das Match zwischen AJ und Cedric Alexander.
Ja.
Weil diese Schlusssequenz, wo dann irgendwie ein Alexander einen AJ hochnehmen will, und AJ dann irgendwie so, also wie in so ein Cover kontert und ihn dann hochnimmt zum Styles Clash. Ich habe selten was gesehen, was so smooth war. Das ging so in einem durch, das war richtig, richtig gut. Also ja. Ich mag die beiden und wir haben jetzt schon zweimal gegeneinander gesehen, aber ich glaube, die beiden können zusammen auch noch mehr. Also die,
das glaube ich auch.
Kann man sich auch ruhig noch ein, zweimal weiterhin anschauen in anderen Matches gegeneinander. Und das wird, glaube ich, trotzdem weiterhin unterhaltsam sein.
Ja, das halte ich auch für nicht so unwahrscheinlich. Ich überlege gerade, wie ich die Überleitung zum Schlusssegment hinkriege, ohne dass es irgendwie creepy wirkt. Wir haben auf jeden Fall dann Seth Rollins gegen Rusev gekriegt und irgendwann tauchte dann Bobby Lashley auf und macht mit Lana rum. So, ich versuch's einfach so wie so ein Pflaster abzureißen. So kurz und schmerzlos. Kai, wie fandest du dieses Segment? Das Einzige, was ich daran lustig fand, war die Tatsache, wie Baron Corbin erstmal der Thron unterm Arsch weggebrochen hat, wie man später gesehen hat, und dann zusammen mit Randy Orton rumgekichert hat, aber.
Man muss mal wirklich sagen, dass Randy Orton auch einfach eine National Treasure ist. Der Typ ist fucking lustig. Also auch dieses, ich erinnere zum Beispiel an das damalige Segment mit Evolution, wo dann Batista und Triple H irgendwie sich so da die Worte um die Ohren gekloppt haben und Randy Orton einfach nur im Hintergrund stand und sie so, oh shit, hat er gerade nicht gesagt, Reaktion gemacht hat. Und das Gleiche war jetzt ja auch wieder, als Lana und Bobby Lashley da irgendwie halb gebumst haben auf der Bühne. Und dann du nur so einen Randy Orton dann irgendwie sehen konntest, der komplett abgegangen ist. Also Randy Orton, der ist schon verdammt unterhaltsam. Ich mag den schon irgendwie. Also in solchen Situationen ist er ganz, ganz groß. Auch ja, wie er sich da kaputt gelacht hat, als der Thron von Corbin kaputt gegangen ist. Der Mann hat schon Spaß manchmal.
Ja, der darf das halt auch irgendwo, ne?
Ja, weil es halt Randy Orton ist, ne? Also, das ist so das Ding, so wenn der das macht, dann macht das einfach. Und ja, wir hatten ja eben, also Rusev hat ja den Save für Rollins gemacht und dann hat er gesagt, hier, komm, ich hab dich gerettet, gib mir mein Match. Und Rollins natürlich, jede Challenge nimmt er an, hat gesagt, alles klar, machen wir. Und dann gab es eben Rusev gegen Rollins. Kurz davor ist dann natürlich dann eine Limousine angerollt und Limousine immer so, oh, wer ist es? Ist es der Boss himself, ist es Vince? Und dann dachte man so, oh, was passiert jetzt? Ja, und dann mitten im Match haben wir es halt rausgefunden, wer es war. Es war mit das unterwältigendste Reveal des Jahres. Es war Bobby Lashley, der dann da stand, dann irgendwie 3 Minuten zum Entrance gezeigt hat und so meinte so, ja, komm raus, komm. Und dann kam Lana. Ja, und dann haben die beiden halt rumgemacht. Viel zu lang. Und Bobby Lashley hat es auch viel zu krass genossen. Und Rusev stand dann da mit seinem Magnum-Bart und war irgendwie, ja, keine Ahnung. Und jetzt haben wir das Gleiche wie damals 2015 mit Lana und Dolph Ziggler und wir fragen uns alle nur, warum beendet man eine Show so? Also das Gute war dann noch, dass dann noch der Fiend kam und Rollins attackiert hat. Das war aber auch das Mindeste nach diesem komischen Segment.
Ja. Es war ganz absurd. Ich meine, wir wissen, dass so Love Triangle-Geschichten, die haben irgendwie eine lange Tradition. Auch ein Paul Heyman mag Love Triangles, wenn wir uns an die ECW-Zeit zurückerinnern, ne, mit, wie hieß sie, mit Tommy Dreamer, mit Kimona und mit Beulah McGillicuddy natürlich damals, ne? I can take them both, I'm hardcore. Boah. Mal gucken, ob Lana auch bei. Nein, Quatsch.
Okay, das hab nicht ich gesagt, das war unlauf.
Nein, aber das war ja ein Zitat. Also das hat ja Tommy Dreamer damals wirklich gesagt in dieser absurden Geschichte. Und deswegen ist natürlich auch eine Art und Weise, Aufmerksamkeit zu kreieren. Sex sells irgendwo und auch ein Zeichen darin, dass man vielleicht ein bisschen rauer und erwachsener wieder werden möchte. War aber natürlich total merkwürdig und total creepy und. Du hast es gesagt hier, der Fiend hat am Ende noch einen Seth Rollins angegriffen und im Endeffekt endete die Show ja dann mit dem Lachen des Fiend. Das hat natürlich irgendwo gepasst. Was mich ein bisschen daran stört, ist, dass der Angriff des Fiend jetzt so ein bisschen zu einem Ritus wird. Also gefühlt greift er jetzt einfach in jeder Show jemanden an. Und das nimmt mir noch nicht, aber vielleicht irgendwann die Freude an diesem Charakter. Auch wenn das natürlich immer vom Auftritt her total cool ist, aber muss man da nicht aufpassen, dass man den gerade in dieser Form so ein bisschen vor sich selber schützt?
Ja, ich glaube halt schon, dass sie den jetzt natürlich den Umständen geschuldet mit Season Premiere und Debüt auf Fox sehr stark darstellen. Damit kann ich aber auch leben, weil es irgendwie so gefühlt gerade halt ein sehr großer Draw ist, ne? Und dann muss man gucken, wie es weitergeht nach Hell in a Cell.
Ja, wahrscheinlich ist das der Fall, dass man da gerade einfach so ein bisschen den Namen so ein bisschen reiten möchte und also die Welle so ein bisschen reiten möchte, weil wir haben beim letzten Mal schon drüber gesagt, der Fiend ist momentan das heißeste
Eisen im Feuer.
Genau, das heißeste Wrestler-Ding im Business irgendwo, das passt schon. Wir haben auch jetzt hier wieder, um wieder über die Ratings zu sprechen, man hatte einen deutlichen Ratingsprung, 16% mehr als in der Woche davor, nämlich auf gut über 2,5 Millionen, also 2,57 Millionen Zuschauer. Ist das nur ein Strohfeuer und ist das nächste Woche alles wieder vergessen? Oder glaubst du, man nimmt den Schwung mit irgendwo?
Ich kann mir vorstellen, dass es nur ein Strohfeuer ist.
Ja.
Weil typisch Menschheit wurde dann auch wieder auf Probleme reagiert, nachdem sie schon lange aufgetaucht sind. Und jetzt wird wieder versucht so, guck mal, wir geben uns doch jetzt Mühe, oder? Und bitte schaltet doch wieder ein. Also diesen Verfall gab es ja nicht erst seit vorgestern, sondern schon seit ein paar Jahren. Und jetzt wird dann versucht, durch große Maßnahmen irgendwie das zu bremsen. Und dann wird so darauf gehofft, dass sich da was ändert. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja. Plus, was auch noch ein Problem sein wird, die nächste Ausgabe von Raw ist quasi so eine Übergangsausgabe, bevor der Draft stattfindet.
Ja, das stimmt. Wann ist der Draft nochmal? Fängt ja bei SmackDown an, ja, ne?
Genau, der fängt am 11., also quasi kommenden Freitag bei SmackDown an und endet dann eben am übernächsten Montag, dann am 14. bei Raw. Das heißt, diese eine Raw-Ausgabe, die jetzt kommt, das ist noch so, eigentlich ist das so News von gestern. Weil all das, was da passieren wird, kann zwar noch Auswirkungen haben, aber es kann genauso gut sein, dass eben alles so durcheinander gemischt wird, dass das eigentlich eh keine Relevanz mehr hat. Insofern glaube ich, das wird man auch, also ich glaube nicht, dass jetzt alle Zuschauer sagen, oh, nächste Woche kommt ja der Draft, deswegen schalte ich nicht ein. Aber ich glaube, das wird eine Show werden, wo so ein bisschen auf Zeit gespielt wird, um es so auszudrücken.
Ja, das glaube ich auch. Bisschen blöd, aber kennt man ja. Ne? Also solche Shows, diese typischen Füller-Shows.
Genau, die müssen halt stattfinden, weil es ist halt Montag, so ist das immer. Ja, damit sind wir dann eigentlich auch, glaube ich, ganz gut durch. Es sei denn, du willst hier noch irgendwie was Abschließendes zu dem Wednesday Night War, den es vielleicht nur in unseren Köpfen gibt, sagen oder zu Raw?
Nee, ich will aber sagen, dass ich verdammt gespannt bin auf SmackDown. Also so wie schon lange nicht mehr. Ich will echt wissen, was da alles passiert. Also weil wir haben es ja auch gesagt, Raw, diese Season Premiere, das wurde halt einfach so genannt, obwohl es halt eine Raw war, nur mit neuem Setup. Aber SmackDown ist jetzt ja wirklich was Neues und auf Fox. Und da bin ich mal auf die Ratings gespannt. So, ob man da irgendwie an die 3 kommt oder sowas. Oder ob man da, also ich weiß es wirklich nicht, ne? Weil Fox ist ja kein kleiner Sender und ich glaube, die verlangen halt auch schon Ratings. Oder ob die sagen, wir wollen da irgendwie 4, irgendwas und ob das überhaupt klappt. Und ich sag mal, jetzt durch die Ankündigung von The Rock merkt man ja auch, da werden die richtig harten Geschütze aufgefahren.
Natürlich. Und wie die dann aussehen werden, in Showform quasi, das werden wir dann ja sozusagen in ein paar Minuten besprechen.
Genau. Zukunfts-Kai und Zukunfts-Olaf werden es euch gleich sagen.
Genau das. Und deswegen mache ich jetzt hier erstmal so einen kleinen Stopp und Kai und ich melden uns dann gleich mit wahrscheinlich auch ein bisschen anderer Tonqualität und wahrscheinlich auch mit ein paar Umgebungsgeräuschen. Ich hoffe nicht, dass wütende oder begeisterte Wrestling-Fans hier an die Fenster klopfen oder was auch immer machen. Melden wir uns dann irgendwo aus Oberhausen von On the Road wieder und quatschen dann noch über Friday Night SmackDown. Mit mehr Wissen und weniger Spekulation und lassen das dann einfach nochmal Revue passieren. Und Kai, ich sage bis gleich.
Bis gleich im Auto oder wo auch immer. Tschüss.
Auf den dreckigen Straßen Oberhausens.
Genau.
Bis gleich.
Tschüss.
So, und zurück hier im schönen Oberhausen heute zur Abwechslung mal. Vergangenheits-Kai, Gegenwarts-Kai und Zukunfts-Kai ist sozusagen hier zugegen.
Wir sind schlauer geworden, ne? Also im Gegensatz zur ersten Hälfte, wir haben viel erlebt, herausgefunden. Wir wissen jetzt, was bei SmackDown passiert ist.
Genau, und wir haben auch schon den ersten Abend von dem World Tag Team Festival haben wir schon in den Knochen. Entsprechend, ja, viel Wrestling und du hast gerade angesprochen, SmackDown ist gelaufen, wir wissen, was passiert ist und erstmal natürlich vorweg, der äußere Eindruck zählt hier immer als erstes. Es gab eine neue Stage. Es gab nicht die Faust.
Es gab nicht die Faust. Aber ich muss sagen, schon eine sehr geile Stage. Also auch aktuell, wenn du jetzt sagst, ja gut, NXT kannst du rausnehmen, weil die haben ja keine Stage, ne? Aber Raw und AEW auch. SmackDown sieht schon sehr, sehr geil aus.
Ja, bin ich komplett dabei mit diesen, ich weiß gar nicht, wie soll man das nennen, diese Klammern, die man da quasi, wo man so eine Art Aufgang mitgebaut hat.
Ja, diese Klammertunnel da, die aber auch dann als Video Teil der Videoleinwand dienen. Das sieht schon echt cool aus.
Ja, auch die Art und Weise, wie das generell präsentiert worden ist, dass dann auch quasi, wenn du in den Gang reinschaust, war es ja zum Beispiel bei Becky Lynch auch so, dass du den Namen wirklich in diesem Gang im Zentrum gehabt hast und dann eben Becky davor beim Entrance mit dem Rauch und so. Mir hat es auch echt gut gefallen. Klar, es ist nicht die Nostalgie-Keule-Faust gewesen.
Leider nicht, aber ich muss sagen, haben sie wirklich gut gemacht. Also, ich sag mal, die Faust, dann wäre es vielleicht auch so wieder dieses Jahr nur das Alte. Und das ist schon ganz cool. Also ich mag ja diesen 3D-Effekt, den das so ein bisschen dann erzeugt.
Ja, genau das. Also ich fand's auch, ich find's auch echt schön. Und auch die Art und Weise, wie man das dann eben aufbereitet hat mit all dem, was da draußen rum ist, mit dem Feuerwerk dazu, mit den Lichteffekten. Da kann man schon einiges draus machen und da beschwere ich mich gar nicht. Das hat auf jeden Fall auch der Show einen gewissen Wert verliehen. Ich finde, das ist jetzt, wenn wir jetzt mal die neuen Sets, die wir jetzt diese Woche gesehen haben oder die Sets, die wir überhaupt hatten, meiner Meinung nach das schönste Set.
Ja, definitiv. Also habe ich auch gerade gesagt. Also ich finde das das Stärkste und das sieht geil aus. Ich freue mich, das weiterhin zu sehen. Ich bin jetzt halt mal gespannt, was wir bei Hell in a Cell bekommen werden. Ob wir da jetzt irgendwie eine Mischung aus beidem oder wie oder was. Oder ob sie da jetzt wirklich sagen, für Hell in a Cell machen wir wieder eine eigene Stage. Bin gespannt.
Oder wir nehmen einfach das Standard-Set. Was immer da ist.
Aber es ist schon jetzt echt schäbig im Vergleich zu den Sachen, die wir jetzt haben. Ne?
Aber das ist es halt. Aber mal schauen. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt dann auch zu den quasi gebrandeten Pay-Per-View-Stages wieder zurückkommen. Aber schauen wir einfach mal, was uns da dann erwartet. Lass dann hier mal ruhig mal in die Show einsteigen, weil da ging es ja auch gleich von Anfang an mit Vollgas los. Wir haben erstmal eine Becky Lynch gehabt, die hier in den Ring gekommen ist. Auch das ist, glaube ich, ein Zeichen, dass Becky zukünftig einer von den Stars bei SmackDown sein könnte.
Ja, das ist ja ein bisschen das, was sie gesagt haben, dass halt quasi die großen Namen zu SmackDown rübergezogen werden sollen. Also du darfst halt, oder du musst aufpassen, dass du natürlich nicht bei Raw alle Stars verlierst, weil sie ist ja immer noch irgendwie Raw Women's Champion.
Absolut.
Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Aber auch gerade, um jetzt mal in den Anfang der Show zu gehen, dieses Anfangssegment mit dann The Rock und Baron Corbin, das war schon eine der unterhaltsamsten Sachen der letzten Monate. Also ich hatte damit unfassbar viel Spaß.
Ja, es war natürlich so ein ganz klassisches Segment mit die beiden Babyfaces verarschen den armen Baron Corbin irgendwo nach Strich und Faden. Mit allen möglichen Schimpfworten inklusive super cool Dude, ja. STD. Das ist ja genau dein Humor, oder?
Ja, also Jana, klar, das holt mich komplett ab. Aber du hast auch gemerkt, was ich wirklich krass fand, ist, wo dann The Rock halt seine Catchphrases rausgeknallt hat und dann auch das Mikrofon an seinen Arm gehalten hat. Du hast wirklich gesehen, was für eine krasse Gänsehaut der Typ hatte.
Ja, natürlich.
Und dann auch, wie sie dann geantwortet haben bei diesem The Millions und dann die Fans immer And Millions. Also du hast halt schon gemerkt, es gibt Wrestler und es gibt Superstars und dann gibt es halt The Rock.
Ja, und also, der hatte auch Spaß gehabt. Also das hast du ihm auch angesehen. Auch gerade diese Pausen, die er sich da genommen hat, der hatte Spaß dran. Ich glaube, der Becky Lynch hatte auch Spaß dran. Und ich habe auch ein paar Mal ein Lächeln über das Gesicht von Baron Corbin schon sehen, glaube ich.
Also ich muss auch wirklich sagen, ich bin ja echt kein Baron Corbin-Fan. Ne? Also ich weiß nicht warum so, aber irgendwie mag ich den nicht. Der ist ja auch kein schlechter Wrestler. Aber der macht seine Rolle immer verdammt gut.
Ja.
Und auch jetzt da als King Corbin, der da komplett geroastet wurde von den beiden, das hat er auch wieder fantastisch gemacht. Also ja, er ist der richtige Typ dafür. Und er kann dann auch mal irgendwie einen Schlag oder sowas von der Becky Lynch einstecken. Und das bricht ihm auch keinen Zacken aus der Krone. von daher, also es macht einfach Spaß. Ich mag das.
Unterhaltsames Segment. Überraschenderweise aber das einzig große Legendensegment, sage ich jetzt mal. Wir haben natürlich noch ein bisschen Hogan und Flair irgendwie dazwischen gehabt. Wir haben mal einen Mark Henry und Goldberg gesehen. Aber dafür, dass es ja ursprünglich als 20 Jahre SmackDown mit Steve Austin und Konsorten angekündigt worden ist, war hier verdammt wenig Rückbezug auf die ganzen SmackDown Allstars, oder?
Ja, stimmt. Ich hab mich auch gewundert, ehrlich gesagt, dass da nicht noch irgendwie, oder war da nicht irgendwann Sting angekündigt oder sowas, glaube ich?
Ja.
Aber ganz ehrlich, ich finde es besser so, dass du dich dann eher auf die aktuellen Stars berufst. Und also, weil die haben ja auch dann nur ihre 2 Stunden ungefähr, ne? Und dass du dann die nicht füllst mit irgendwelchen komischen Segmenten von Allstars, sondern dass du dann lieber sagst, komm, hier sind unsere Talente, schaut euch die an.
Ja. Ich für meinen Teil war schon ein bisschen enttäuscht. Und ich glaube, auch wenn du als Zuschauer dir Tickets für die Show gekauft hast und vielleicht gehofft hast, dass du nochmal ein Sting siehst, dass du nochmal ein paar andere Legenden siehst, ich glaube, da ist schon ein bisschen was abgegangen irgendwo. Also das, ich weiß nicht, ob das so der Fall ist. Ich habe auch gelesen, Dave Meltzer hat unter anderem auch darüber geschrieben, dass er dass das ja quasi keine falsche Werbung hier gewesen wäre, sondern WWE geht einfach davon aus, dass man ja trotzdem für die Experience, für die Erfahrung hier da gewesen ist und ja trotzdem dass sich trotzdem ja irgendwie gelohnt hat.
Ja, aber so sehe ich es halt auch. Also, ja, es ist schon schwierig. Also, wenn jetzt irgendwie Person XY versprochen wird, die dann aber nicht da ist, das ist halt schon irgendwo dann blöd. Aber im Endeffekt ist es halt besser, weil wie oft haben wir gesagt, dann holen sie da irgendwelche Legends für so eine Raw Reunion und dann stehen sie da alle im Ring und sagen, oh, das ist so toll. Und voran kommen wir dann auch nicht. Also dir bringt es ja nichts, deine erste Show auf Fox zu haben, wo du da quasi deine Stars präsentieren kannst, warum man einschalten sollte. Und du dann irgendwie die Hälfte der Sendezeit mit Allstars füllst, die eh nächste Woche nicht mehr da sind.
Ja, ist halt eben eine Frage.
Ja, ist halt klar, also ich kann halt verstehen, wenn Leute sagen, oh, ich bin jetzt aber enttäuscht, weil ich wollte Sting oder ich wollte einen Undertaker sehen oder keine Ahnung was. Das natürlich, aber aus reiner Sicht der Show jetzt und wie es weitergeht, finde ich, macht es halt so mehr Sinn.
Ja, das halt schon, dass man hier die eigenen Stars quasi in den Vordergrund rückt, das macht schon irgendwo Sinn, aber trotzdem als Zuschauer wäre ich dann trotzdem ein bisschen enttäuscht, sagen wir es mal so. Wenn ich jetzt ein Ticket gekauft hätte, wenn ich dafür, keine Ahnung, 80, 90 Dollar Geld investiert hätte, dann hätte ich mir da schon dann auch ein paar mehr von den ganz großen Stars dann gewünscht. Egal, weiter ging's. Wir hatten das Match mit Charlotte und Becky Lynch gegen Bayley und Sasha Banks hier natürlich. Das war natürlich ein Aufbau gewesen hin zu Hell in a Cell. Wir haben jetzt ja auch das andere Damenmatch hier noch bestätigt bekommen mit Bayley gegen Charlotte. Ich sag mal, das kann man so machen. Das war ein unterhaltsames Match und es war Aufbau. Nichts weiter.
Ja, also wieder ein krass dieser Moonsault von Charlotte, den sie nach draußen gezeigt hat. Der ist einfach unfassbar. Also da muss man schon große Eier für haben. Da hat ja auch Becky Lynch gesagt, dass sie größere Eier als Baron Corbin hätte, wenn sie welche hätte. Das fand ich auch ganz lustig übrigens. Was halt erstaunlich ist, Bayley schon wieder getappt, ne?
Ja. Ja.
Und also schon wieder clean verloren auch. Das ist halt die Frage, also wenn der Champion dann irgendwie immer tappt, aber letztendlich ist es ja so, wie in typischen Superheldenfilmen, dieser Aufbau am Anfang verliert immer einer und dann gibt es aber das Comeback und dann verteidigt sie vielleicht bei Hell in a Cell doch. Also bin mal gespannt, aber letztendlich war zwar Aufbau, ich bin jetzt aber auch nicht heiß auf die Fehde zwischen den beiden, also zwischen Charlotte und Bayley.
Nee, aber das sollten eigentlich solide Matches werden.
Ja, das natürlich, aber...
Die hier Face-Konstellation hier ist natürlich ein bisschen verquer irgendwo, ganz kurios inzwischen, auch gerade Bayley, die ja wirklich jetzt inzwischen so komplett in ihrer eigenen kleinen Welt offensichtlich lebt und sich als Babyface, als Gute noch sieht. Ich weiß nicht, ich mag die Konstellation irgendwo. Ich finde auch, dass man das halbwegs solide aufgebaut hat. Ich kann damit ganz gut leben. Und aber natürlich im Fokus steht natürlich dann eindeutig Becky gegen Sasha im Hell in a Cell. So, weiter geht's. Wir haben ein kurzes Interviewsegment bekommen mit The New Day und mit gerade im Fokus natürlich Kofi Kingston mit dem bevorstehenden Main Event. Anschließend ging es weiter mit einer weiteren Episode des Firefly Funhouses, quasi nach dem Entrance von Seth Rollins. Wie hat dir das Segment gefallen, gerade im Hinblick auf Hell in a Cell?
Ich mochte es, also was ich erinnere, ich fange an mit dem, was ich nicht mochte, und zwar, dass der Käfig rot war. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Ich hätte einfach wieder gerne einen normalen Käfig und keinen roten Käfig, weil das ist richtig doof. Aber ich glaube, den haben sie halt gekauft und das müssen sie dann auch benutzen. Aber ich finde es irgendwie witzig, so das Rambling Rabbit ist so ein bisschen dieser, wie Kenny von South Park.
Ja.
Also in jeder dritten Folge stirbt er irgendwie. Letztendlich könnte man trotzdem sagen, so langsam waren sie ein bisschen repetitiv, die Folgen. Ne? Also das war dann doch schon irgendwie immer das Gleiche. Es macht trotzdem immer noch Spaß, einen Bray Wyatt zu sehen, weil ich liebe es halt, wenn er so switcht von nett zu irre, nenne ich es jetzt mal. Aber die letzten Ausgaben waren eigentlich dann immer das Gleiche.
Ich mochte die Art und Weise, als Bray Wyatt da, als die beiden da im Käfig zugange waren, ne? Also der Bussard und das Rambling Rabbit. Und als Bray Wyatt dann so, und da flog dann die ganze Zeit dieses Futter von dem Rambling Rabbit, flog ihm dann die ganze Zeit um die Ohren. Das fand ich sehr unterhaltsam. Aber naja. Danach, wir haben noch ein kurzes Match gesehen. Also es war wirklich kein Match eigentlich zwischen Seth Rollins und Shinsuke Nakamura. Sehr kurz, ehe dann wirklich dann auch wieder Bray Wyatt eingegriffen hat. Erneut haben wir auch schon jetzt diverse Male gesehen irgendwo. Und wir hatten da auch wiederum den Faktor, dass natürlich Seth Rollins ja auch hier sehr viel Angst gehabt hat. Also er ist ja anscheinend aus dem Ring gerannt irgendwie, als es nicht ausging.
Das muss ich auch sagen, diese Angst verkaufen, das macht er verdammt gut. Also wenn du so diese, auch wo er da irgendwie auf der Bühne stand, also das ist so, das ist ja alles One-Take. Also er hat ja nur eine Chance, das darzustellen.
Ja, klar.
Und ich finde, dafür stellt er diese Emotion, dass der da schon irgendwie Angst vor dem Fiend hat. Ich mag das wieder darstellt, ich finde das sehr gut.
Ja, aber ob das gerade der Universal Champion jetzt so darstellen muss...
Ja, aber das war halt bei Undertaker-Fäden damals auch so, dass halt auch ein Edge oder ein Randy Orton Angst vor dem hatten, weil er halt auch ein bisschen anders ist.
Ja, Moment, aber das war ja eine andere Konstellation. Da war ja der Gute war die Angst einflößt und der Böse war der weggelaufen ist.
Ja, aber auch gute Menschen dürfen Angst haben. Ich habe auch Angst.
Ja, ich weiß nicht. Also ich tue mich gerade mit der Rolle eines Seth Rollins hier ein bisschen schwer.
Auch nur ein Mensch.
Ja, ich weiß. Aber trotzdem tue ich mich da schwer mit.
Was übrigens gut war, ist ganz am Anfang vom Match diese Transition in den Armbar von Nakamura.
Ja, die war super.
Also das war super flüssig, das war gut.
Ja.
Also ich hätte auch gerne ein Match gesehen zwischen den beiden übrigens.
Ja.
Aber anscheinend ist es so, dass ich die Rollins-Matches, die ich gerne sehe, einfach nicht bekomme.
Nee. Das ist, ist ein Teufelskreis.
Ja, wirklich. Erst Rey nicht und dann Nakamura nicht. Naja.
Ja. Weiter ging es mit dem Career vs. Career Ladder Match zwischen Kevin Owens und Shane McMahon hier an der Stelle.
Das hatte ich übrigens gar nicht mehr irgendwie auf dem Schirm. Also ich habe komplett vergessen, dass das ist. Und dann wurde es angekündigt, war so, stimmt, das haben wir ja auch noch.
Ja, das war ja wirklich auch ein Top-Match. Also ich fand das sehr unterhaltsam. Sehr spektakulär natürlich, immer von einem Spot zum nächsten. Sehr durch die großen Events innerhalb des Matches getragen, sei es jetzt der Elbow von Shane von der Ringecke aus durch den Tisch.
Das Witzige war ja auch, dass du ja diese, es gab ja den Elbow von Shane durch den Tisch,
ja.
Werbepause, wieder im Ring, Kevin Owens springt nach draußen durch die Leiter.
Ja, genau.
Ja. Und auch, also hier dieser Frog Splash, da war ja auch krank.
Ja, absolut.
Das waren schon sehr heftige Spots, ne? Und man muss natürlich auch immer wieder sagen, egal wie kacke wir unseren Best in the World Shane McMahon finden, der lässt schon gefährliche Sachen mit sich machen und macht auch schon gefährliche Sachen. Also dafür ist er dann schon irgendwie auch da.
Ja, genau das. Also das war jetzt natürlich kein wunderbar psychologisches Match. Ich hatte jetzt auch nicht den absoluten Spannungsbogen irgendwo in mir, der gespannt gewesen ist. Da hat mir doch ein bisschen was gefehlt. Aber das war ein hochgradig unterhaltsames, auf große Momente ausgelegtes Gimmick-Match, was wir hier gesehen haben. Und dafür hat es ja dann auch für mich gut funktioniert, dass dann am Ende auch mit Kevin Owens dann die mit dieser Powerbomb auf die Leiter.
Die auch komplett krank war.
Absolut. Das ist, also ja, auch ein cool, das ist ja auch eine coole Idee, weil natürlich bounce die Leiter irgendwie auf und ab, wenn du da jemanden volle Möhre drauf wirfst.
Ja. Und der hat ja auch wirklich also keine Gefangenen genommen, ne, bei dem Wurf.
Überhaupt nicht, nee. Und deswegen, also das sah richtig gefährlich aus. Und da hat man es dann auch abgenommen, dass da ein Shane McMahon anschließend in der Ringecke lag und quasi K.O. war. Ne?
Warst du verwundert, Witz, K.O., richtiger Jerry Lawler. Warst du verwundert, dass Kevin Owens gewonnen hat? Also, weil ich hätte es mir auch vorstellen können, dass er verliert, wenn ich ehrlich bin. Gerade so mit dieser NXT-Sache und sowas, dass sie ihn dann vielleicht zu NXT schicken, um halt für Ratings zu sorgen. Ich war dann doch schon verwundert, dass ein Kevin Owens gewinnt. Also auch, dass es keinen Eingriff gab zum Beispiel.
Das ist halt eben das Ding. Ich habe fest damit gerechnet, dass es hier irgendwie zu einem Eingriff kommt durch irgendjemanden. Ich habe natürlich gehofft, dass ein Kevin Owens hier einfach gewinnt, damit wir mal einen Shane McMahon los sind. Ich hatte gar nicht so die absolute Einschätzung da. Ich bin ja auch, wenn man sich unsere Preview von letzter Woche anhört, da hat man auch gemerkt, dass ich, glaube ich, innerhalb des Erzählens von einer Position auf die nächste gesprungen bin und da ein bisschen wankelmütig gewesen bin. Entsprechend habe ich mich einfach hier so ein bisschen von dem Match treiben lassen und habe mich einfach da überraschen lassen. Einzige große Überraschung war für mich, dass es da keine Outside Interference oder ja auch keinerlei wirklich Unfairness gegeben hat irgendwo. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Kann ich aber jetzt gut mitleben. Was glaubst du, wie geht es jetzt mit Owens weiter und wie geht es mit Shane McMahon weiter?
Die Sache ist ja, immer wenn jemand in der WWE gefeuert wird, ist er halt nächste Woche da. Oder zwei Wochen später ist er wieder da. Deswegen, also ich habe jetzt echt keinen Bock, dass dann irgendwie so eine Legal-Sachen kommt. So, und ja, meine Anwälte, die haben da aber ein Loch im Vertrag gefunden und ich darf doch wieder oder sowas. Also von mir aus kann jetzt auch ein Shane McMahon erstmal ein bisschen wegbleiben, aber ich bezweifle es, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich glaube halt auch doch noch irgendwie, dass die Fehde vielleicht nicht vorbei sein wird.
Ja, ich hoffe, dass die Fehde jetzt vorbei ist. Aber ich glaube auch, dass wir Shane McMahon irgendwann in ein paar Monaten wiedersehen. Oder vielleicht geht er einfach zu NXT.
Ja, genau. Und kämpft da jetzt. Wenn wir Adam Cole herausfordern. Einfach mal gewinnen.
Ja. Hat ja noch den Pott. Also, wenn du mich fragst, ist er eindeutig legitimiert, da um bei NXT irgendwie anzutreten. Nein, Spaß beiseite. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Weg für Kevin Owens hinführt, weil irgendwie der Draft steht jetzt ja bevor. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt jemand ist, der so bei Fox so ideal positioniert ist, ob man den da unbedingt haben will, sondern ich habe eher das Gefühl, dass der Fokus da auf anderen Leuten liegt, sondern ich könnte mir vorstellen, dass er zu Raw gedraftet wird und da erstmal in der Midcard oder Upper Midcard irgendwie agieren wird.
Ja, oder also der könnte ja auch gegen Nakamura fehlen um den IC-Belt oder sowas, weil jetzt irgendwie Owens gegen AJ brauche ich auch nicht schon wieder. Das hatten wir auch schon und das war jetzt auch eher mäßig, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Aber das war jetzt ja schon mit einer der größeren Fäden bei SmackDown aktuell. Und den jetzt irgendwie so fallen zu lassen nach dem Motto, ja, Geschichte ist auserzählt, keine Ahnung, wie es weitergeht, wäre halt auch irgendwie Schwachsinn. Also von daher musst du den irgendwie jetzt weiter heiß halten, weil die Leute haben ja auch auf jeden Fall Bock auf Kevin Owens, das merkst du auch,
finde ich. Ja, auf jeden Fall.
Und da musst du jetzt irgendwie schauen, dass du dann irgendwo unterbekommst, aber auch vernünftig unterbekommst und nicht so als Lückenfüllerprogramm oder sowas.
Genau das. Also ich war jetzt ja auch nicht 100% zufrieden mit der Art und Weise, wie man diese Fehde jetzt aufgedröselt hat. Die Sachen mit diesen Strafen und dem Hin und Her, das war alles so ein Wechselbad der Gefühle. Wo mal hat man gesagt, so Kevin Owens ist der komplette Badass. Dann kam er plötzlich mit Anwälten, dann sagt er, ha, ich bin in deinem Kopf und so. Das war so ein bisschen wechselhaft. Und ich hoffe, dass man wieder eine klarere Linie in diesen Charakter reinkriegt. Eigentlich müsste er jetzt ja dann wirklich auch wieder weiter oben angreifen. Aber ich sehe eben gerade keinen Spot, wo ich ihn da wirklich positionieren würde. Für mich hängt er derzeit ein bisschen in der Luft.
Ja, das war. Also ich weiß auch nicht, wo man hinpackt. Und die Main-Event-Szene ist jetzt ja erstmal auch voll schrägstrich schon verplant mit Leuten.
Ja, eben drum. Schauen wir mal. Machen wir einfach hier nochmal so eine Karte weiter. Weil jetzt begann für mich so ein bisschen der Teil von SmackDown. Da hat es mich so ein bisschen verloren, muss ich sagen. Da habe ich so ein bisschen das Interesse verloren. Das war jetzt nicht so mega lang, aber das war für mich so eine kleine Durststrecke. Weil ansonsten bis hierhin fand ich, war das eine schön getaktete Show. Man hatte irgendwie eine gute Abwechslung drin gehabt. Man hatte am Anfang natürlich die größeren Momente hier gehabt mit The Rock, dann das Damen-Match, was als Aufbau gut funktioniert hat. Das Leiter-Match hier noch, dann den Fiend irgendwo. Ich finde, da war eine gute Struktur drin und da war ein guter Rhythmus drin. Und jetzt hier kam dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, hui, langsam verliert es mich. Weil jetzt gab es erstmal noch ein Interview mit Paul Heyman, der natürlich hier gesagt hat, ne, ist nochmal auf die Geschehnisse von Raw eingegangen und natürlich dann auch hat natürlich Brock Lesnar gegen Kofi Kingston nochmal so ein bisschen gehypt. Dann gab es aber erstmal ein Eight-Man-Tag-Team-Match, was irgendwie in der Konstellation gar keinen Sinn ergeben hat.
Das habe ich auch nicht. Also besonders, ich habe das gesehen und dann waren da so, ja, Otis, AE-Beste, also sowieso Five-Star-Match. aber dann habe ich da, dann auf einmal habe ich gesehen, warte mal, da Robert Roode oder Ziggler in Orton und AJ ist dabei?
Ja.
Also das habe ich, also und dann haben sie auch alle irgendwie nur ihre Jobber-Entrances bekommen, außer Braun, der so, ja, also ist halt immer noch ein Randy Orton und AJ ist immer noch größer als ein Braun eigentlich. Aber das auch gemerkt, das Match war ja quasi nur dazu da, also das war ja auch kein Match. Im Endeffekt, das ging 2 Minuten und dann haben alle ihre Finisher gehittet
ja.
Und dann war es auch vorbei. Und das war dann irgendwie nur dazu da, damit es dann eine Situation zwischen Braun Strowman und, wie heißt er? Tyson Fury gab. Ja, also da merkst du halt natürlich, da wird dann auch mit Promis gearbeitet, brauche ich jetzt aber auch nicht zwingend.
Das Interessante ist ja, dass wir kommen ja gleich später nochmal auf noch einen anderen MMA-Kämpfer. Tyson Fury ist ein Boxer. Von einem anderen Kämpfer, genau. Ken Velasquez ist MMA. Jake Hager, natürlich auch Bellator und so. Da müssen wir auch drauf zu sprechen kommen. Was sagst du dazu, dass jetzt vermehrt hier auch quasi diese Cross-Promotion gemacht wird zwischen realem Kampfsport, sage ich jetzt mal, und dem Wrestling.
Das ist ja das, was ja auch irgendwie Fox so ein bisschen möchte. Also Fox ist ja auch, das geht ja eher in Richtung Sport. Und deswegen hast du ja auch schon gesagt, dass halt Matt Riddle da auch ja auch interessant wäre
ja.
Für den Sender, weil man da ja auch ein bisschen diesen Bezug hat zwischen Wrestling und MMA. Ja, also ich weiß nicht, also du hast jetzt ja halt schon mit wie heißt er, Cain Velasquez oder sowas?
Yes, Cain Velasquez
heißt. Hast du jetzt ja schon einen großen Namen prominent irgendwie platziert und ob ich da jetzt irgendwie noch so Braun Strowman gegen Fury jetzt brauche, also es ist halt so wie damals Big Show gegen Floyd Mayweather, das ist halt irgendwie da und dann reden da die Leute auch drüber und das macht auch aus Mainstream-Sicht sicherlich Sinn, aber Spaß ist anders. Also glaube ich, wenn du jetzt sagst, ich möchte aber hier SmackDown das Wrestling-Produkt sehen, dann ist es für mich persönlich eher langweilig, aber ich glaube schon, dass du damit auch vielleicht neue Leute erreichen kannst.
Ja, und ich glaube vor allem, dass du innerhalb von Fox auch das quasi gut cross-promoten kannst. Also, dass du quasi sagen kannst, hier von der einen Show auf die andere hier immer wieder darauf verweisen kannst und gleichzeitig auch SmackDown promoten kannst, ohne dass du ausdrücklich irgendwie einen Werbetrailer oder sonst irgendwas machst, sondern du kannst das wirklich so ein bisschen individueller und ein bisschen freier einsetzen, als das anderweitig der Fall gewesen wäre. Persönlich brauche ich es auch nicht, weil ich finde, dass Boxen und Wrestling sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe und im Zweifelsfall sieht immer einer von beiden doof aus.
Ja.
Und das haben wir hier, wir haben es ganz selten gehabt, dass ein Boxer, der im Wrestling-Ring irgendwie aufgeschlagen hat, dass das irgendwie gut geworden ist. Ich weiß auch nicht, ob ein Braun davon profitieren soll. Ich habe wirklich Angst, dass er so ein bisschen in diese Big Show Special Attraction Schiene hier eben gedrückt wird, einfach weil der ist halt da, ist groß und beeindruckend.
Ja, das glaube ich halt auch, dass man so einen Braun gut vermarkten kann, wenn man sagt, guck dir mal den Typen an, so, der ist super muskulös, halt unfassbar stark, riesig. So, darauf achten dann die Leute, aber letztendlich, es wirkt halt wirklich so, als würde dann Braun der neue Big Show werden, weil man einfach nicht weiß, was man mit ihm machen soll. Er hätte jetzt schon ein paar Mal Universal Champion werden können, ist irgendwie nie passiert. Und dann hat er da irgendwie immer seine Segmente, die dann irgendwie aus der Reihe fallen, weil sie auffallen, wie die Sache da mit Nicholas oder sowas, wo dann Tag Team Champion wurde. Aber das bringt ihn ja auch alles irgendwie nicht weiter. Ne? Also nee. Ich glaube, der macht da schon sein Geld, kriegt auch seine Screentime oder sowas auch. Aber, also weiß ich nicht, es ist halt die Frage, ob es jetzt so das Wahre ist, was man haben möchte.
Ja. Also ich glaube, ich glaube, da gibt es zwei Warten. Das muss man letztlich auch so sehen. Ich glaube, so als Mainstream-Fan, glaube ich, findet man das geil. Ich glaube, wenn man aber nur so wie wir jetzt als Wrestling-Zuschauer da ist, ich glaube, dann ist man eher vorsichtig mit der Begeisterung. Ich bin irgendwo da so dazwischen. Ich finde es auf der einen Seite irgendwie ganz unterhaltsam. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ja, aber für Braun ist das vielleicht nicht unbedingt der ideale Spot hier.
Ja.
Aber muss man einfach mal abwarten, was sich daraus entwickelt. Ich meine, so ein WrestleMania-Ding zwischen den beiden wäre sicherlich was ein paar Zuschauer ziehen könnte. Springen wir weiter. Also es gab ja dann auch noch so ein bisschen Gerangel irgendwie dann mit Tyson Fury und den Bodyguards irgendwo. Wir haben nochmal einen Rückblick auf den 24-7-Belt gesehen, irgendwie ganz kurz. Und Daniel Bryan ist am Kommentar. Es gab
das fand ich übrigens frech, ne, wo sie dann gezeigt haben, dass da Marshmallow dann 24-7-Champion wurde. Und dann wurde gesagt von Michael Cole, ja, aber der 24-7-Belt ist auch wieder gewechselt. Und wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, geht doch mal auf unseren YouTube-Kanal. Und dann bin ich so, ja, ich gucke gerade eure Show, so, dann zeigt mir doch die Kacke. Und dann lass mich da nicht, also soll ich jetzt wegschalten und auf YouTube gehen oder was?
Ja, Second also, Screen.
Ja, genau.
Das macht man heutzutage, das machen junge Leute heute, kennst du doch.
Ja, dann mache ich aus, dann haben sie was davon.
Ja.
Können sie gucken, wie sie gucken.
auf jeden Fall kam bedarf das Lumberjack-Match bekommen zwischen Roman Reigns und Eric Rowan. Auch hier, das ist natürlich auch im Hinblick auf Hell in a Cell, wo ist ja das Tag-Team-Match. Daniel Bryan, Roman Reigns gegen die Knüppelbrüder sehen, die Prügelbrüder.
Die Prügelbrüder, ja.
Aber
ganz ehrlich, ne?
Aber das Match war jetzt auch nicht...
Lumberjack-Matches auch einfach abschaffen.
Ja.
Also das ist immer scheiße. Also das, wenn mir mal ein Lumberjack-Match was Spaß gemacht hat, ich kenne keins.
Wenige?
Siehst du, also gibt keins.
Ja.
Und ja,
das... Eins gegen Bret Hart und Jean-Pierre Lafitte erinnern, glaube ich, damals.
Mega.
Mega.
Da muss man dabei gewesen.
Ja, genau.
Als nee. Lumberjack.
Ja.
Nee, aber auch das Match, das war jetzt irgendwie nichts Besonderes. Also ich meine, das ist ja ganz cool, dass da auch ein Rowan seinen Spot bekommt und auch dann in der ersten Episode auf Fox und sowas. Und da hast du wieder gesehen, klar, der Roman ist halt schon der Star, wenn du da den Entrance anguckst, ne, mit, wenn dann der Big Dog rauskommt und er die Faust auf den Boden kloppt und dann kommt das Feuerwerk und so. Aber das war halt auch irgendwo ein richtig langweiliges Match.
Ja, also ich finde, das hat seinen Sinn und Zweck erfüllt und das war eben der Aufbau zu Hell in a Cell. Aber fällt eben auch für mich in die Kategorie, nächste Woche habe ich es wieder vergessen.
Ja, definitiv.
Es gab wieder diesen schönen Dive von Roman natürlich auf alle Leute draußen, wie bei so ziemlich jeder Prügelei.
Ja.
Das sieht immer geil aus. Ja. Ich mochte auch die Art und Weise, dass man hier auch einen Luke Harper wirklich auch dominant dargestellt hat, der auch da problemlos...
Eric Rowan.
Nee, auch einen Luke Harper, so. Der dann eingegriffen hat,
so,
und dann wirklich alle abgemäht hat irgendwie draußen.
Ja.
Und Eric Rowan auch dominant natürlich. Also ich glaube, das kann ein gutes Tag-Team-Match werden zwischen
den vier. Ja, also natürlich. Also hier auch Harper und Rowan, ich fand die auch nie schlecht als Bludgeon Brothers zusammen. Also ich mochte das Tag-Team. Ich fand es auch dann irgendwie wirklich doof, als sie dann getrennt wurden, warum auch immer. Von daher, ich mag es, die beiden wieder zusammen zu sehen. Und ich glaube auch schon, dass, oder ich sag mal so, ich habe auch irgendwie Interesse an diesem doch schon eher Odd-Couple von Roman Reigns und Daniel Bryan.
Ja. Also ich kann damit leben, wenn da einfach ein gutes Match bei rauskommt. Ich finde, die Storyline ist natürlich jetzt auch, wie du mal, glaube ich, letztens gesagt hast, irgendwie, damit hat man angefangen und jetzt muss man es halt auch irgendwie zu Ende bringen. Und wenn das jetzt der Weg ist, dann so be it.
Die Sache war ja auch, dass dann die Kommentatoren meinten, Rowan hat ja mehrfach auch versucht, die Karriere eines Roman Reigns zu beenden. Ich dachte mir so, nee, das waren halt einfach legit Mordversuche. Und das ist ja auch irgendwo strafbar und da sollte man auch mal reagieren. Auch so auf Seiten des Office, aber gut. Übrigens, eine Frage, die ich habe, wurde Renee Young nicht angekündigt als Kommentator eigentlich? Also es hieß doch, dass das Kommentatorenteam von SmackDown auch mit Renee Young dabei ist.
Ich mir gerade nicht sicher, weil die letzten Tage habe ich immer gelesen, Corey Graves und Michael Cole.
Ja, und die machen nur noch ihre Show da, oder
ja, was? Ja, genau.
Mit CM Punk.
Ja, irgendwie sowas. Bryan und Roman Reigns haben sich natürlich dann noch die Hand gegeben. So, wir sind jetzt Buddies.
Wir sind Ehrenmänner.
Genau. Und dann stand der Main Event hier auf dem Plan und da haben wir natürlich das WWE-Title-Match zwischen Kofi Kingston und Brock Lesnar gehabt. Ja.
Ja, ne? War ein Match.
War ein Match.
Eher weniger, aber.
Ich habe mich bei dem Match, als das Match vorbei war, so nach den 10 Sekunden, gefragt, ob das der schnellste Titelwechsel gewesen ist. Und ob, ja, es gab ja mal dieses legendäre Match zwischen Diesel und Bob Backlund, was nur aus dem Kick, einer Powerbomb und dann dem Pin bestand.
Es gab doch auch Sheamus gegen Daniel Bryan, was nur ein Brokick war.
Das stimmt.
Ja, also, ganz ehrlich, ja, wir haben Brock wieder als Champion, das ist eher so semi-geil. Es macht aber Sinn, weil halt auch Fox und Brock Lesnar hat die viel größere Attraction als Kofi Kingston. Und Kofi Kingston ist dann auch ein bisschen langweilig geworden. Das Problem, was halt viele Faces haben, dass sie irgendwann langweilig werden. Letztendlich ist es aber auch irgendwo ein bisschen, also ich finde es immer undankbar, ne? Also,
ja, total.
So, wir alle wissen von Thatcher, das Leben ist kein Ponyhof, aber das ist halt trotzdem irgendwie so, der hatte mit einem der geilsten Mania-Momente des Jahres und das ist dann so, den da so rauszuschmeißen, quasi mit einem F5, wo er reinspringt und dann gibt es den 3-Count, der war, na, ist irgendwie unschön.
Ja, bin ich komplett bei dir, also ich weiß auch noch nicht genau, ob ich entsetzt über den Titelwechsel sein soll oder irgendwie sagen soll, ja, ich gehe da rational ran, ich kann damit leben irgendwo, aber für den Kofi Kingston tut es mir tatsächlich auch ein bisschen leid. Ich meine, das ist Teil des Jobs irgendwo natürlich.
Ja, das ist halt, nee, das ist eben die Sache, ne? Also, es ist halt auch immer noch irgendwo ein Job und wenn dann gesagt wird, nee, du bist es jetzt nicht mehr, dann musst du auch akzeptieren, aber trotzdem, weil man auch immer so emotional ans Thema Wrestling dran geht und sowas, weil es auch einfach ein emotionales Thema ist natürlich, ne? Durch die ganzen Momente, die kreiert werden, wirkt es dann irgendwie ein bisschen doof, wenn man sagt, hier der Typ, der da seit Mania Champion war, springt jetzt in ein F5 rein und dann ist Sense.
Ja, und wenn man jetzt eben so ein bisschen weiter schaut und ein bisschen weiter hinter die Kulissen schaut, ist natürlich dann auch die Frage, wie sehr darf Fox quasi das Geschehen bei WWE jetzt diktieren?
Ja, das stimmt. Also ich glaube halt auch, also letztendlich macht es ja auch aus WWE-Sicht Sinn, Brock Lesnar als Champion zu präsentieren. Einfach weil er ist halt viel eine viel krassere Mainstream-Attraction als ein Kofi Kingston. Ne? Also ein Brock Lesnar, den kennen auch Leute, die jetzt vielleicht mit Wrestling auch weniger im Hut haben. So, den Namen kennt man einfach. Von daher, wie gesagt, dann werden sicherlich Leute auch einschalten. Und ein Kofi war jetzt ja auch, haben wir ja schon mehrfach gesagt, zwar immer Champion, aber war trotzdem nie das Main Event, komischerweise.
Ja.
Und gerade jetzt, wo dann SmackDown die A-Show ist und noch wichtiger, musste dann, glaube ich, auch einfach rational rangehen und sagen, ja, wir packen jetzt den größten Namen oder einen unserer größten Namen dahin, der ist jetzt Champion und dann ist es eben einfach so, ob es jetzt schön oder angenehm ist oder nicht.
Ja, es ist eine neue Zeit, glaube ich, einfach. Da muss man auch jetzt einfach sich das vor Augen führen, dass da anscheinend jetzt wirklich auch der TV-Sender sich da einfach ein bisschen härter einschaltet. Ich glaube auch, dass die Sache, die dann da eben danach passiert ist, ne, es gab ja dann die Siegesfeier ganz kurz und dann ertönte ja die Musik von Rey Mysterio und dann stand Rey Mysterio mit einem, ich habe gelesen, irgendwie, Mensch, Dominik sieht ohne Haare aber ganz schön beeindruckend aus.
Ich habe auch gedacht, das war nicht Dominik, oder? ja, das, mein Problem war wirklich, also ich habe halt immer mal was von dem Typen gelesen, aber ich war erst so, jo, wer ist das jetzt?
Ja.
Also, weil das war ja so dieser, das war ja der große Kanal, das war ja der große Moment, mit dem dann die Show auch endet. Oder enden halt soll natürlich. Und dann kommt da Ray raus mit dem Typen und es gibt dann auch so einen Pop in der Crowd und ich sitze da vor dem Bildschirm und bin so, wer ist das gerade?
Gut, also Cain Velasquez kennt man schon. Der war ja auch der einen Brock Lesnar hier um den Titel erleichtert hat.
Ja, damals. Aber ich kann den halt nicht. Und ich sag mal, wenn ich den nicht kenne, bin ich nicht der Einzige, der den nicht kennt. Ne?
Ja, aber es war natürlich auch ein Produkt, was sehr auf den amerikanischen Markt hier natürlich und für den Sender gemacht gewesen ist. Das ist es, glaube ich, einfach. Und also ich habe das damals mir angeschaut und dass man diese alte Fehde quasi zwischen den beiden hier nochmal aufköchelt und da einen neuen Herausforderer präsentiert, finde ich eigentlich relativ smart. Cain Velasquez hat ja seine ersten Gehversuche quasi im Wrestling-Ring vor kurzem gemacht. Muss ich sagen, habe ich leider nicht gesehen. Aber irgendwo ist die Verpflichtung schon naheliegend, wenn man in diese Mainstream-Richtung gehen möchte und quasi Sport und Sports Entertainment, um diesen schönen WWE-Begriff mal wieder auszugraben, wenn man das miteinander verbinden will, dann macht das schon irgendwo Sinn in einer gewissen Art und Weise. Ob das jetzt was ist, was ich als Wrestling-Fan gut finde, da bin ich mir noch nicht so sicher, weil ich glaube, dass ein Cain Velasquez nicht der ideale Sports Entertainer ist und vielleicht auch noch einfach ein bisschen mehr Zeit braucht. Also ich habe jetzt da noch nicht die absolute Charisma-Bombe vor mir gesehen. Ich fand, dass er auch, er war jetzt nie jemand, der so der absolute Muskelberg gewesen ist, aber er wirkt jetzt auch nicht wie, als ob er darauf hintrainiert hätte oder so.
Aber das ist halt die Sache bei den UFC-Typen, die sehen so unscheinbar aus, aber die hauen dich halt tot, ne?
Nee, also Cain Velasquez sah nie, also der war immer durchtrainiert und war jetzt aber nie so super definiert, wie es zum Beispiel ein Brock Lesnar ist. Deswegen, da muss ich ihn auch in Schutz nehmen natürlich, weil das habe ich auch ein paar Mal gelesen, irgendwie, der sieht halt out of shape aus.
Das ist halt die Sache, ja, die sind halt, also krass in Shape sind sie jetzt nicht, also weil so von was die Definition angeht, sind halt einfach Killermaschinen.
Ja, ne? Eben.
Das ist die Sache und meine Befürchtung jetzt einfach nur so ein bisschen, weil die Geschichte bei UFC war ja, glaube ich, dass Brock Lesnar von Wrestling zu UFC kam und ihm, glaube ich, den Titel abgenommen hat, wenn ich mich nicht irre, ne?
Nee, er hatte ja damals, wie heißt denn der alte Herr, er hatte damals niemand anders den Titel abgenommen.
Aber hat er nicht mal gegen diesen Velasquez gekämpft?
Ja, und hat verloren.
Ach, hat verloren?
Ja.
Ja, gewinnt jetzt ja Brock Lesnar, super. Kann jetzt im Wrestling gewinnen. Ja, also ich habe jetzt halt, worum es mir geht, ist, ich habe keinen Bock, dass wir jetzt eine Fehde zwischen diesen beiden Typen haben, um den Haupttitel.
Das wird aber kommen.
Ja, ich weiß, aber das ist halt so dieses, ja, wir sind halt in der Wrestling-Show und da hast du jemanden, der häufig gefühlt keinen Bock hat zu wrestlen, gegen jemand, der es vielleicht gar nicht kann. Das ist so ein bisschen das Risiko dabei.
Ja.
Und also, dann frage ich mich eben, ja, wie gehst du damit um, wenn das deine Main-Events oder sowas oder deine Co-Main-Events sind? Weiß ich nicht. Und dann, ich sag mal, die werden jetzt, ist ja die Frage, wie oft die jetzt beide da sein werden, ne?
Das ist eben auch so ein Punkt, ne? Also, das war 2010, als Brock Lesnar Cain Velasquez hier im Ring gegenübergestanden hat und da hat er in der ersten Runde hat er durch K.O. verloren.
Nix Könner.
Ja, also das ging sehr, sehr fix. Randy Couture war derjenige, den ich gerade als älteren Herrn hier despektierlich tituliert habe, weil mir der Name nicht eingefallen
ist. Wenn der das hört, der hau die um.
Der könnte der garantiert. aber ansonsten, du hast vollkommen recht, ich bin auch nicht so begeistert davon, dass wir quasi hier so ein Titelmatch hier in Aussicht haben. Von einem, nennen wir es mal ganz knallhart, von einem Wrestling-Rookie. Der ja. Natürlich durch seinen Background natürlich sehr, sehr viel mitbringt, weil wir wissen, dass MMA-Kämpfer, wir haben es bei Ken Shamrock zum Beispiel gesehen, ich habe fast Frank Shamrock gesagt, das war jemand anders, da bei dem haben wir es gesehen, der hat sich auch sehr schnell wohlgefühlt, auch so ein Ringer wie ein Kurt Angle hat sich sehr schnell im WWE-Ring wohlgefühlt. Die bringen schon sehr viel mit, was so die Motorik und was ganz viele andere Faktoren im Wrestling angeht. Trotzdem muss man da eben erstmal abwarten, wie er sich da präsentiert. Für den Mainstream super interessant. Ich glaube, für den Wrestling-Fan, der nur das Produkt Wrestling sehen möchte, schwierig. Aber muss man einfach mal abwarten. Die Frage ist aber hier auch, siehst du eine ganz klare Ausrichtung jetzt und eine ganz klare Veränderung im Produkt SmackDown, im Produkt Raw und im Produkt WWE?
Also ich sag mal, im Produkt SmackDown wirkt es ja wirklich so, als wird das jetzt die A-Show sein. Also das, was man immer vermutet hat, weil man es ja nicht wusste.
Ja.
Ich glaube, das ist jetzt sehr eindeutig geworden. Also SmackDown ist jetzt das neue Ding. Und jetzt im Endeffekt, wenn du mal überlegst, haben wir doch jetzt eigentlich das, was wir immer wollten, oder? Wir haben jetzt, dass die A-Show 2 Stunden geht.
Das stimmt.
Also
das stimmt.
Das ist ja das, was sich alle Fans immer gewünscht haben. Und gesagt wird, oh Mann, Raw und hier als Flagship-Show, das 2 Stunden. Das haben wir jetzt eigentlich. So die Hauptshow geht jetzt 2 Stunden. Ich bin jetzt mal gespannt, ob jetzt die 3 Stunden bei Raw noch unerträglicher werden.
Das stimmt.
Das wäre natürlich blöd. Aber du merkst halt schon, dass da jetzt der Fokus dann wirklich anscheinend auch auf Sport gelegt wird.
Ja.
Also bei Fox zumindest.
Ja, also ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das jetzt nur so Sport ist, aber es ist auf jeden Fall zumindest eine etwas andere Herangehensweise, die man hier schon spürt. Auch die Aufteilung der Show war ja schon ein bisschen schneller, als wir das zuletzt gehabt haben. Teilweise ein bisschen aggressiver auch. Ist auf jeden Fall so, dass eine Veränderung ist auf jeden Fall spürbar im Produkt SmackDown. Ich glaube, da sind wir uns einig. Es ist trotzdem auch was ganz anderes generell auch als all die anderen Produkte. Das finde ich gerade so faszinierend. Wir haben 4 Shows derzeit mit NXT, AEW, Dynamite, Raw und SmackDown, alle fühlen sich komplett anders an für mich.
Ja, das ist wahr. Aber das ist auch ganz gut. Also, weil du musst ja bedenken, dass von diesen 4 Shows sind ja 3 von einer Company. Und dass die es schafft, 3 Shows zu machen, die aber alle unterschiedlich sind, das ist ja auch erstmal eine Herausforderung.
Auf jeden Fall.
Und das haben sie bis jetzt, erste Woche ist ja erstmal rum, ne? Also von daher haben sie es aber jetzt erstmal gut geschafft. Bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Ja.
Ob dann irgendwann vielleicht doch irgendwie was miteinander verschwimmt. Aber dadurch, dass wir jetzt bald den Brandsplit, also den neuen Draft haben und dann wieder einen härteren Brandsplit hoffentlich, ohne Wildcard Rule, können sie davon ausgehen, dass dann die Trennung zwischen Raw und SmackDown auch wieder konsequenter ist.
Ja.
Weil dann werden wir eben nicht, wie wir es jetzt haben, dass ein Bray und ein Rollins und eine Becky bei beiden Shows sind, sondern entweder oder.
Ja.
Und da bin ich halt mal gespannt, wie sie es aufteilen. Weil jetzt klingt es ja immer so, okay, alle Stars zu SmackDown, so wie es gefühlt immer war, alle Stars zu Raw. mal schauen, die müssen halt auch gut aufteilen, dass dann die 3 Stunden bei Raw auch gut gefüllt werden und nicht langweilig sind. Wird und dann, SmackDown nicht überfüllt ist.
Ja, wird dann jetzt Raw demnächst die Show sein, wo wir die Talente sehen, die aufgebaut werden, bevor sie zu SmackDown gehen?
Ja, genau. Also wir haben dann von NXT UK zu NXT zu Raw zu SmackDown. Das werden wir jetzt haben. Also ich bin da wirklich gespannt drauf. Also das, du hast jetzt ja auch die Chance, dass du dann vielleicht mal mehr auf Wrestling setzt an, bei einer Show vielleicht. Also dass du sagst, okay, da machen wir mal ein 20-Minuten-Ding. So, das brauche ich nicht immer, aber wir haben ja auch gesehen, dass wir Menschen auch mal überzeugen können. Jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, was war es, Roman gegen Buddy Murphy, noch auch irgendwie fast 15 Minuten
ja,
oder
das
sowas.
Ging auch lange,
ne?
Ja.
Also das hast du ja eher selten. Du hast ja bei WWE im TV häufig diese 8 bis 10 Minuten Matches und da steht mal so ein 15-Minuten-Ding ja schon krass raus. Also bin ich mal gespannt darauf, wie man da die Zeit füllen wird. Weil ja, SmackDown hatte teilweise Länge in der zweiten Hälfte, also so dieses, also das Tag Team Match war halt eh super kurz, dieses Multi-Man-Match. Das Lumberjack-Match ging irgendwie 10 Minuten oder sowas. Aber im Großen und Ganzen muss man ja schon sagen, dass die Show eigentlich schnell rumging.
Absolut, ja. Das ist ja auch eine gute Länge für eine TV-Show.
Ja, komplett.
Sagen. Also es ist auch die ideale Länge, die eine Wrestling-Show irgendwie haben sollte, gerade für eine Weekly. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Ausrichtung fände ich es sehr interessant, wenn man da irgendwie in einem halben Jahr mal nochmal drauf schauen würden, weil ich bin sehr neugierig, ob man es schafft, quasi für jede Show jetzt ein eigenes Publikum zu ziehen. Dass du nicht mehr nur diese speziellen ich schaue einfach alles bei WWE Zuschauer hast, sondern ob du auch einfach sagst, hier, ich will vielleicht eher diesen SmackDown, diesen Fox-Charakter haben mit den vielleicht auch MMA-Stars oder mit der anderen Ausrichtung. Oder ich will von mir aus Raw haben, je nachdem, wo das dann hingeht oder das und so. Also ich bin da sehr neugierig drauf, ob man es wirklich schafft, hier quasi wieder so mehr eigene Identität in alle Shows reinzubekommen. Ich glaube, das wird die große Herausforderung zu sein. Und dann eben auch noch entsprechend das Publikum zu ziehen, was auf diese Identitäten anspringt.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, als WWE willst du ja trotzdem irgendwie so haben, dass deine Fans alles schauen. Also die WWE wird ja nicht sagen so, nee, wir hätten jetzt gerne SmackDown-Fans, wir hätten gerne Raw-Fans.
Das stimmt.
Sondern die sagen eher, wir hätten gerne Fans, die alles gucken und alles kaufen und alles konsumieren.
Ja, das auf jeden Fall. Letzte Frage hier natürlich, muss man ja dann auch stellen. Wir haben ein Konkurrenzkampf jetzt mehr oder weniger natürlich mit AEW mit dabei. WWE hat ja, wie wir schon im Vorfeld angesprochen haben, hat ja auch da gratuliert und solche Sachen. Ist das jetzt was den Markt beflügelt, diese Unterschiedlichkeit? Oder ist es was, wo man sagt, oh mein Gott, das überschwemmt eigentlich den Markt noch viel stärker?
Ich finde es einfach geil, weil du jetzt merkst, dass sich die WWE Mühe gibt.
Ja.
Also auch, ich glaube auch, dass sich die WWE jetzt mehr Mühe gibt, als wenn du nur einen Wechsel zu Fox gehabt hättest. Dass sie jetzt trotzdem nochmal nicht nur einen Gang, sondern vielleicht auch 2 Gänge hochschalten, weil sie merken, da ist irgendwie jemand und gegen den müssen wir auch ankämpfen. So, das ist nicht so wie TNA noch aktuell, die irgendwie, keine Ahnung, wie ein bisschen ziehen, sondern die sind schon, also AEW ist ein heißes Produkt und das zieht auch Leute an. Und da musst du dann auch gegenhalten. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt eben stemmen und gucken, dass die Shows weiter interessant sein werden. Weil das ist ja auch wie bei AEW, ich sag mal, eine interessante Show oder ein gutes Rating kann jeder hinbekommen.
Ja.
So, weil dann bist du neu, das ist der neue heiße Scheiß. Die Herausforderung wird es halt sein, jetzt auf 2-3 Monate gute Ratings hinzubekommen. Und das wird dann die große Herausforderung sein. Darauf bin ich dann erstmal gespannt. Und was ich auch noch sagen muss, um halt zu einer Frage zurückzukommen, die du im ersten Teil gestellt hast. Du hast jetzt schon krass gemerkt, dass Hell in a Cell sehr untergegangen ist.
Ja, absolut, ja.
Also so dieses, ob sich da die WWE übernommen hat. Ich glaube halt schon, dass Hell in a Cell jetzt sehr undankbar liegt.
Ja.
Und du merkst auch, ich glaube auch Stand jetzt, also Stand, was haben wir, Samstag um 2:30.
Ja.
Sind es, glaube ich, immer noch 3 Matches?
Nee, 4.
4 Matches?
Ja, 4 sind inzwischen.
Ach, weil jetzt hier noch das...
Bailey gegen Charlotte ist noch
offiziell dazu offiziell
ja,
ist.
Genau.
Ja, also
deswegen haben wir auch keinen Vorschau-Podcast irgendwie überlegt, weil es macht gerade gar keinen Sinn. Wir haben es jetzt hier so ein bisschen eingebaut irgendwo. Können wir gerade ganz kurz sagen. Was glaubst du, wir kriegen einen Titelwechsel? Gibt es zwischen Seth Rollins und Bray Wyatt?
Ich glaube schon, ja. Also ich weiß, du willst es nicht, aber ich glaube schon, dass es passieren wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Fiend verliert.
Ja, das ist halt eben das Ding. Ich glaub's auch, aber ich sag jetzt trotzdem mal nein. Einfach mal aus Prinzip.
Vielleicht kommt da so ein kleines Kind und singt oder so, wie wir damals gegen Cena.
Ja, wer weiß. Wenn jemand anders kichern hört, da sitzt der Tobi noch hinten im Auto drin. und wir haben noch Sascha gegen
Becky
natürlich.
Ja, da wird Becky verteidigen.
Okay, sehe ich auch so.
Weil die ist auf dem Cover von WWE 2K.
Ja. Sehe ich auch so. Dass, nicht deswegen, aber ich glaube auch, dass Becky aktuell einfach so ein großer Name ist, dass er den Titel verteidigen wird. Wir haben noch das Tag Team Match mit Roman und Daniel Bryan gegen die Knüppelbrüder.
Ja, da werden auf jeden Fall Daniel Bryan und Roman gewinnen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Viel gut.
Wahrscheinlich schon. Ich fände es auch irgendwie geil, wenn man die Knüppelbrüder pushen würde. Aber
ja, das macht ich man auch. Ja nicht. Das, also, aber ne,
ja, ja. Ehrlich.
Warum Leute pushen?
Ja.
Roman pushen.
Ja, und dann haben wir halt eben dieses Odd Couple und ich hoffe einfach, dass wir da auch dann ein paar schöne Matches rauskriegen, weil das haben ja Roman und Daniel Bryan auch schon gezeigt, dass die auch zusammen eine gute Harmonie haben und dass da auch was Gutes bei rauskommen kann. Und dann haben wir jetzt noch Bayley gegen Charlotte. Auch da die Frage, wie geht's da aus?
Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass Charlotte gewinnt. Aber es ist mir ganz ehrlich auch einfach egal.
Ich glaube, dass Bayley verteidigen wird, einfach weil aus der Wrestling-Logik heraus, weil
sie getappt hat.
Genau, ja. Ganz genau das. Ganz genau das. Also deswegen, Hell in a Cell steht jetzt auch noch bevor. Da machen Ulrich und ich in der kommenden Woche die Review natürlich dann zu. Nächste Woche geht es dann hier bei uns natürlich auch weiter mit einem weiteren Podcast. Da sprechen wir über WWE und die Konkurrenz. Also sprich, nicht, dass endlich Konkurrenz da ist, sondern wie WWE in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart mit Konkurrenz umgeht. Vielleicht auch, wie man mit anderen Promotions auch mal zusammengearbeitet hat, wie man sich da verteilt hat, wie man da die Fühler ausgestreckt hat. Über sowas werden wir dann da sprechen.
Alles aufkaufen.
Genau, alles aufkaufen. Das ist immer das Einfachste. Fragen lassen wir heute mal aus. Einfach weil wir müssen gleich wieder zum Wrestling.
Es ist einfach nur noch volles Programm diese Woche. Ne? Das ist wirklich unfassbar.
Genau, und auch da schaut natürlich gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da haben wir die Live-Reviews von dem WXW World Tag Team Festival. Wir werden noch Interviews haben. Wir werden Media-Panels da veröffentlichen. Wir werden natürlich auch auf unseren Supporter-Kanälen, werden du und der Tobi werden noch ein bisschen über die World Tag Team League, hätte ich fast wieder gesagt, das World Tag Team Festival sprechen.
Das World Tim Thatcher Festival.
Genau das. Ja. Werden wir alles dabei haben und ab nächster Woche haben wir dann auch wieder einen Teil, wo wir nicht im Auto sitzen, sondern wieder hinter unserem etatmäßigen Standard.
Wieder zu Hause im Keller.
Genau. Ja. So sieht's aus. Es war auf jeden Fall mal ganz lustig, das mal so auf diesem Wege hier zu machen.
Ja, wirklich. Es ist auch ein bisschen romantisch. Also wie bei Titanic im Auto.
Genau, ja. Die Scheiben sind schon beschlagen.
Genau, mal nur gucken. Halt weniger nackte Körper. Das kommt gleich nach der Aufnahme.
Ja, richtig.
Im Ring.
Ja.
Und sowas. Im Auto.
Ja, sowas von. Erstmal ein bisschen rumheizen.
Ja, genau.
So, bevor das jetzt hier ausartet, sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, Kai. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.